Läuft oder läuft. Du hattest keine Wahl. Dein Drucker meckert. Hallo, herzlich willkommen in dieser neuen Folge der Beleuchteten Brüder, die standesgemäß anfängt durch Druckergemecker. Ein Callback. Ein Callback, und ein guter Freund von uns sagte neulich, es wäre besser, wenn Drucker das machen, was man ihnen sagt, und sie nicht sagen, was sie wollen.
Ja.
Und damit ist eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Das ist nochmal als kleiner Abschluss der letzten Folge alles über Drucker. Jetzt sind wir in der neuen Folge alles über, keine Ahnung, werden wir sehen. Mäuse vielleicht?
Alles über Mäuse.
Ja, ich kann. Klingt schön. Ich habe nämlich eine Geschichte dabei, wo Mäuse eine Rolle spielen.
Ich habe gerade erfahren, dass hier Mäuse am Haus sind.
Am oder im?
Am, an der Seite.
Wie habt ihr das erfahren?
Ich habe das von meiner Frau erfahren, die hat mir das gesagt.
Die hat die da reingelegt oder die hat
die
das gesehen?
Die hat die Mäuse da nicht reingelegt.
Nicht reingelegt?
Nein, aber die hat die gesehen. Sie hat einfach gesehen, dass da Mäuse sind und mir gesagt, dass da Mäuse sind. Deswegen weiß ich jetzt, dass da Mäuse sind.
Und wie geht's dir mit dieser Information?
Ich finde Mäuse ja eigentlich ganz niedlich, aber ich habe auch gerade irgendwo einen Artikel gelesen, dass in deutschen Großstädten immer mehr Mäuseratten und Tauben, also immer mehr Tierplagen es gibt und die sich krass vermehren. Wo Menschen sind, ist Ungeziefer.
Und wo Ungeziefer ist, sind Menschen. Wie geht's? Nee, das ist nicht immer richtig. Wie geht's dir denn sonst?
Vielen Dank für die Frage. Es geht mir ganz gut, weil heute ein richtiger praller Sommertag
war. Ja, der 1. Mai, da befinden wir uns, 21.08 Uhr. Die Sonne brutzelt uns die Hirne weich.
Guck doch mal unsere Folge alles über den Mai auf YouTube, wenn ihr mehr über diesen schönen Monat wissen wollt. Da sage ich nämlich, dass es mein Lieblingsmonat ist. Und das hat sich heute wieder bewahrheitet. Ich hätte lieber den Tag verbracht so, dass ich nicht gestern erst um 3:15 eingeschlafen wäre.
3:15? Bist du gestern erst eingeschlafen?
Ich war lange unterwegs und dann habe ich auch noch meine Bahn so richtig direkt weggefahren.
Mhm.
Und dann stand da 19 Minuten auf der Anzeigetafel. Mhm. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann war ich etwas kopflos unterwegs und wusste nicht, was sollte ich tun. Und bin rausgerauscht aus dieser Knechtschaft der 19-minütigen Warterei und habe mich auf den E-Roller gesetzt. War aber...
Gestellt.
Ja, ich habe mich drauf gestellt, nicht gesetzt.
Wo warst du?
An der Hallerstraße. Oh. Und während ich unterwegs war, ist mir erst aufgegangen, was das für ein weiter Weg ist und dass es keine E-Roller-Strecke ist. Auch wenn es nachts geil ist, einfach über die leeren Straßen damit zu brezeln und laute Musik zu hören. Und dann bin ich einfach... Das ist jetzt für Leute, die nicht aus Hamburg kommen, ein bisschen seltsam. Bin ich bis zum Lattenkamp gefahren und habe jetzt da geparkt, bin hochgegangen, da war es noch 7 Minuten zu warten.
Ja, okay.
Und das ging dann, aber halt auf dieselbe Bahn.
So wie man manchmal, wenn man irgendwie auf dem Bus angewiesen ist, sieht, okay, hier dauert es noch 10 Minuten, gehe ich schon mal zur nächsten Haltestelle.
Ja.
Ja, kenne ich.
Da habe ich dann so 4,5 Euro bezahlt.
4,5 Euro?
Das sagt man nicht, ne?
Nee. Halber Euro sagt man nicht.
4,5 Euro habe ich bezahlt. Dafür, dass das Warten nicht so unangenehm war.
Ja, ist doch gut.
Finde ich auch.
Ist doch gut. Wäre sowas wie Taxi oder Moja eine Alternative gewesen?
Ja, habe ich dann auch überlegt, Taxi nicht, weil das ist einfach inzwischen echt unbezahlbar geworden.
Ich glaube, Moja ist nicht mehr so viel günstiger als Taxi. Moja ist auch ordentlich teurer geworden. Aber auch das ist für Leute außerhalb von Hamburg nicht von Relevanz.
Ja, hatte ich auch überlegt, aber irgendwie, es war so eine schöne laue Tanz in den Mai-Nacht. Und da waren wir auch so ein bisschen dann da und auf Cruisen und weil, ja, so war das. War schön, es war heute schön, deswegen geht es mir gut, aber ich bin halt auch ein bisschen müde aufgrund des langen Abends gestern. Toll war das.
Und des wenigen Schlafs, den du deswegen bekommen
hast. Ja, ich konnte recht lange schlafen, aber es waren dann trotzdem nur 7 Stunden, was recht viel ist, aber mit dem bisschen Alkohol, das ich dann noch getrunken hatte, zusammen hat es mir den Tag ein bisschen gedämpft.
Naja, aber nun sitzen wir hier.
Ja.
Du hattest aktiv Lust, hast du mir erzählt. Deswegen habe ich wieder alles stehen und liegen lassen, um das für dich möglich zu machen. Nein, das stimmt an dieser Stelle nicht. aber ja, relativ spontan sind wir jetzt hier in diesem Podcast drin. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht so gut vorbereitet im Sinne von, dass ich mich jetzt gar nicht mit diesen ganzen Themen, über die ich gerne sprechen möchte, im Vorfeld nochmal auseinandergesetzt hätte. Das heißt, es wird heute alles ein bisschen... im Gegensatz zu sonst ein bisschen improvisiert.
Also du machst das heute so, wie ich es immer.
Ja, genau.
Okay, ist doch gut, auch genau. Mal ein Experiment. Und wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hatte auch ein, also ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich viel draußen bin für meine Verhältnisse, ne, da gehört ja nicht so viel zu. Ich bin ja eher ein Drinni als ein Draußi. Und heute war ich dann aber doch relativ viel auf dem Balkon und später noch bei meinen Eltern im Garten. Und irgendwie bekommen wir das nicht.
Wenn du lange draußen bist.
Ja, so körperlich. Ich bin dann immer ganz erschöpft.
Ja, das ist ein gutes Zeichen.
Vor allem, wenn die Sonne so ballert.
Ja.
Dann fühle ich mich immer so richtig, richtig kaputt körperlich, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe, außer zu sitzen und mich braten zu lassen.
Ja, ich habe viel gemacht heute, viel körperlich gearbeitet.
Mit Hilfe meines guten Koffers.
Mit Hilfe deines guten Koffers.
Ich habe einen guten Koffer, der einem stets weiterhilft, wenn man Probleme hat.
Ja, der ist sonderbar sauber dafür, dass es ein Werkzeugkoffer ist.
Ja, ich hoffe, ihr habt euch darum bemüht, dass der auch weiterhin, zumindest geordnet, die Ordnung ist mir wichtig.
Die Ordnung ist eingehalten. Gut. Aber dann sind da überall diese Zwischenschaumstoff-Dinger. Ja. Da dachte ich auch so, das ist ja auch ganz schön direkt noch aus dem Supermarkt.
Ich habe den eine Strecke von ungefähr 3 Kilometern zu Fuß nach Hause getragen, als ich den gekauft habe.
Der ist sehr schwer.
Es war ein Spontankauf.
Und ein guter Kauf.
War ein sehr guter Kauf, der hat sich schon sehr häufig sehr bewährt, aber auch das ist nicht so interessant. Hast du irgendwelche geilen Sachen erlebt? Irgendwas, was du jetzt irgendwie...
Ja.
Ja? Na dann. I'm listening.
Ich hab noch irgendwas anderes, aber das können wir dann vielleicht später. Ja, wir haben uns einen Bus gekauft.
Hm.
An dem habe ich heute nämlich rumgeschraubt. Wie so ein Alter, jetzt bin ich nicht nur Bauer, sondern auch noch Kfz-Mechaniker. Einfach so, ich war so geil, voll geschmiert, bin ich auch immer noch ein bisschen mit Öl und ganz viel Schweiß.
Hast du so auf so einem Rollbrett drunter gelegen?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Schade. Aber überall war Kriechöl.
Kriechöl.
Das ist WD-40, womit ich hier meinen Flaschenöffner gemacht habe.
Das nennt sich Kriechöl?
Ja, das kriecht nämlich überall rein, weil das dünneres Öl ist. Und das geht überall in alle Zwischenräume und macht deswegen alles gängig.
Geil.
So, und ich war da drin mit deinem ganzen Werkzeugkofferkram und mit allem anderen, was ich noch hatte und habe da die Sachen rausgeprügelt. Das ist nämlich so ein alter Fiat Ducato, der, ich weiß nicht wofür der benutzt wurde, da müssen Zementsäcke transportiert werden oder krass über Feldwege, da ist so ein Schmutz drin. Das ist schlimmer als der 7. Tag auf dem Festival.
Und 9 Menschen. Menschen machen auch Schmutz.
Wirklich krass, so dicke, fette Schichten von dünnstem, feinstem Staub. Überall in sonderbare Löcher, wo einfach irgendwelche Löcher an Stangen sind, sind so Arzthandschuhe reingestopft. Überall an komischen Orten sind Gummiringe, wo man sie nicht vermutet, also Gummibänder. Ich weiß nicht, was damit gemacht wurde. Es wurde auch offensichtlich darin randaliert. Da waren so von den Kopfstützen, waren so die Sachen rausgerissen, die Mittelstangen.
Mhm.
Aus sehr weichem. Ich habe dann auf den Heilen so ein bisschen probiert, ob das leicht geht und festgestellt, dass das so viel Spaß macht, dass ich das nicht den Leuten verarge, die die anderen rausgerissen haben. Naja, und da stand ich und habe mit alten, verrosteten Schrauben gekämpft, versucht Sitzbänke rauszureißen, versucht Sauberkeit zu schaffen und das ist aufregend. Dann können wir damit irgendwann in den Urlaub fahren und da drin schlafen. Und dann ist da ein richtiges Bett drin und so.
Ja, schön.
Mhm.
Auf jeden Fall ein Riesenungetüm, das Ding.
Es ist gigantisch groß. Ja. Wirklich krass groß. Das liegt daran, dass meine Frau sich so bemüht darum hat, ein Modell rauszusuchen, in dem ich hinten mit meinen gigantischen Größen, Körpergrößenverhältnissen gut schlafen kann, ausgestreckt schlafen kann. Und wir das Bett aber aufgebaut lassen können und nicht immer alles...
Ja.
Das ist ja der Scheiß, dass du immer alles hin und her räumen und so und einfach nur parken, ab ins Bett, geil.
Hast du früher, also das ist ja jetzt nicht Camping im herkömmlichen Sinne, aber es ist ja artverwandt, würde ich jetzt mal sagen, so ein Urlaub. Gab es früher in deiner Familie Campingurlaube?
Nein.
Niemals? Weil meine Mutter hat heute die These aufgestellt, dass Leute, die in der Kindheit immer schon mit ihren Familien viel campen waren, dass die auch dazu neigen, das beizubehalten. Und dadurch, dass wir nie Campingurlaub gemacht haben, sie es ganz logisch findet, dass ich da gar kein Fan von bin.
Ja, also mein Vater würde wahrscheinlich in seiner launigen Art sowas sagen wie Camping ist Faschismus oder so. Also meine Eltern sind natürlich auch sehr geprägt gewesen von einer anderen Art des Campings. Das gute Camp gab es damals nicht. Gab es bestimmt auch so Leute, die einfach quer in der Natur irgendwo, war wahrscheinlich auch alles weniger reguliert. Aber so organisiertes Campen war halt immer das, was man so aus RTL-Komödien aus den 90er Jahren kennt, wo dickbäuchige Väter mit ihrem Fernseher und ihrer Satellitenanlage auf ihrer, in ihrer Parzelle sitzen, wo alles klein geraspelt ist und den ganzen Hausstand dabei haben.
Das ist die einzige Art von Camping, die ich bisher gemacht habe.
Ilse guckt
von,
raus.
Von Festivals mal abgesehen.
Mit so einer Blümchenschürze und sagt, das Essen ist, sei fertig.
Ja.
Dosenbier und Piefigkeit, so. Das ist, so wurde mir Camping immer beigebracht, dass das Camping ist doof und so. Und natürlich gibt's inzwischen einen riesengroßen Boom und es gibt Naturcamping und Luxuscamping und, alle wollen dabei sein. Das ist ein großer Vanlife-Instagram-Trend, der mir auch wiederum ein bisschen zuwider ist. Aber man muss sagen, dass das unserer Art Urlaub zu machen sehr entgegenkommt, dass wir möglichst kurzfristig frei, bloß nie irgendwas vorab buchen, immer nach Lust und Laune und Wetter fahren können, spontan losfahren können. Und wir wollen es jetzt einfach mal probieren. Und wenn es doof ist, kann man das Ding immer noch ausgebaut verkaufen, wahrscheinlich sogar mit Gewinn.
Für mehr, als ihr es gekauft habt, ja.
Und deswegen ist es jetzt nicht so ein großer Schaden. Unser anderes Auto ist eh Schrott. Das heißt, wir haben jetzt dieses gigantische Ding, um in der Stadt umherzufahren. Ja, ist ein bisschen doof. Wir haben jetzt einfach faktisch kein Auto mehr.
Naja, aber braucht man ja auch nicht. Also
manchmal.
Ich lebe sehr, sehr lange schon ohne Auto und mit Hilfe von Carsharing ist es auch wirklich gar nicht mehr notwendig.
Stimmt. Das nutzen wir auch, das ist auch toll. Aber mit Kindern ist es manchmal noch ein bisschen notwendiger, ein Auto zu haben. Aber es geht schon recht gut. Und gerade im Urlaub, wo wir es am meisten gebraucht haben, haben wir jetzt ja nun das andere Ding. Ja, da bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Da wirst du bestimmt von berichten. Ich möchte das ganz kurz aufnehmen, weil ich habe kürzlich die Folge nur für Anne gehört. Ich dachte, ich darf, weil ich die mitgemacht habe, obwohl ich nicht Anne bin. Und da haben wir über Sarah Kuttner gesprochen. Und da hast du gesagt, als wir über die Sarah Kuttner Show sprachen, dass du das am Anfang total cool fandest.
Ja.
Und später dann irgendwie das Gefühl hattest, das ist dann eher so eine Masche. Mhm. Also irgendwie dieses authentisch verplante, ja, ich bin halt so, dass du das am Anfang irgendwie gut fandst und später das Gefühl hattest, das wäre so zur Marke verkommen. Ist es denn in deiner Wahrnehmung überhaupt möglich, so, also ich sag mal, authentisch zu bleiben, ohne dass du gleich den, nicht gleich, also ohne dass du irgendwann den Vorwurf machst, dass das eine überlegte Sache ist? Weißt du, wie ich meine? Verstehst du die Frage? Das habe ich mich gefragt, als ich die Folge gehört habe, weil was hätte sie denn tun können, damit du nicht irgendwann dieses Gefühl bekommst?
Das ist eine ganz gute Frage. Das ist eine Sache von so, das spürt man, glaube ich, eher, als dass man es genau benennen kann, woran es liegt.
Mhm, Bauchgefühl.
Und es passiert dann, wenn man das Gefühl hat, dass es geskriptet ist. Also wenn sie da einfach sitzt und verplant ist und irgendeinen Kommentar aus der Hüfte schießt, den sie gerade, ist es was anderes, als wenn man das Gefühl hat, das hat ihr gerade ein Witzeschreiber aufgeschrieben. Oder ihr hat jemand gesagt, nee, mach das mal so, also dass gemerkt wurde, das funktioniert, das
machen wir zur Formel.
Machen wir nicht nur zur Formel, sondern wir übertreiben es auch und wir erhöhen die Frequenz und wir, so ein bisschen wie bei Otto, der früher ein ganz breites Spektrum hatte und dann aber Erfolg mit und Ottifanten hatte und dann war nur noch das im Zentrum und dann fiel das andere so ein bisschen weg. Und dann wird man zu einer eigenen Karikatur und Otto ist, glaube ich, ganz doll zu einer eigenen Karikatur gewesen. Und bei Sarah Kuttner würde ich jetzt nicht so weit gehen, aber da hatte ich so ein Gefühl davon, vielleicht ist es auch einfach, dass es alt wurde, dass es immer, wenn es zu häufig dieselbe Sache ist, ist es nicht mehr originell, dann kann sie gar nichts dafür, sondern dann bin ich einfach durch mit ihr sozusagen.
Also in dem konkreten Fall ist es ja verbrieft, dass da keine Autoren, AutorInnen extra hinterstanden. Das war ja.
Also das mag in dem Fall sein, dass ich es einfach ein paar Mal zu oft gesehen habe und sie das, oder das kann ja auch, also wenn sie da sitzt, vor einem Publikum ja auch, das war ja, glaube ich, immer vor Publikum.
Ja.
Und auch von Leuten Feedback bekommt und sagst, Mensch, Sarah, du immer, das ist so erfrischend, wie du da, dann ist es, macht das ja auch was mit einem.
Und dann wird es weniger aufrichtig und wahrhaftig?
Ja, oder dann ist sie vielleicht eher geneigt, das häufiger zu machen, weil sie sich das, manchmal rutscht es ihr vielleicht eher raus und dann traut sich das zu oder betont es sogar, weil sie auch gefallen will und das kann auch unterbewusst sein. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist schlimm oder ein Vorwurf, aber für mich ist es dann irgendwann ein bisschen uninteressanter geworden.
Ich habe mich das gerade gefragt, weil ich mich, als du erzählt hast, so von den Leuten, die jetzt das gute Camping machen, so Natur und so weiter, was dir dann aber auch ab einem bestimmten Grade zuwider ist, wo da die Grenze ist. Also ab wann wird etwas authentisch Echtes für dich zur Fake Veranstaltung, die eher für die Außenwirkung gedacht ist.
Ja, das ist so ähnlich. Das sind auch solche gefühlten Dinge, wenn ich den Eindruck habe, dass da Leute das mehr für die Selbstdarstellung machen, als weil es ihnen gefällt, wenn es nicht mehr um die Orte und die Momente geht, sondern um die Fotos, die man hinterher rumzeigen kann.
Aber ist dir bewusst, dass da dich dein Gefühl auch täuschen kann?
Ja,
das
ja,
ist
ja.
Dir klar, okay.
Da, gerade im Einzelfall. Also manchmal nimmt man ja so Massenbewegung wahr und da ist dann auch irgendwie was dran, aber das heißt nicht, also ich meine, wir fahren jetzt auch mit so einem Ding rum. Und wenn jetzt irgendjemand sitzt, da schon wieder diese Leute mit ihrem Van-Scheiß da. Und es ist auch nicht irgendwie besonders ökologisch, die Dinge rotzen viel raus. So, das ist nicht so, dass man irgendwie sagen kann, wir sind hier die Öko-Lifestyler, die das machen. Es gibt auch viele Nachteile davon, ne? Das ist den Karren, die, dann gibt es diese Apps, Park4Night. Kannst du dann einfach sehen, wo sind hier Plätze, wo man gut nachts stehen kann, die einigermaßen sicher sind, wo man keinen Strafzettel bekommt und so. Und wir haben das mal schon gemacht, als wir uns einen geliehen haben. Und dann siehst du halt genau, dann fährst du da hin und dann siehst du da schon die 3-4 Bullis da rumkurven. Und das ist halt, es verspricht dieses, du bist ein, das ist halt so ein bisschen, ne, dieses, du bist einzigartig und du bist ganz individuell und das ist dein Life und dein Dings und es machen dann aber alle genau so, wie es der Trend vorgibt. Und das ist dann immer ein Moment, wo man das Gefühl hat, oh Leute, ich habe das jetzt schon so oft gesehen und die immer gleiche scheiß Lichterkette und die Gitarre, die ungespielt am Rand steht und euer Fake-Surfbrett und es ist einfach, oh. Das muss ja gar nichts mit den Leuten zu tun haben, das ist einfach nur, dann hat man das Gefühl, das ist irgendwie Plastik, will ich nicht weg. So. Und wir sind aber einfach so speziell mit unseren ganzen Bedürfnissen, was Urlaub angeht und probieren verschiedene Sachen aus und haben auch sehr viele selbst auferlegte Beschränkungen, dass wir einfach ein bisschen rumexperimentieren müssen.
Und dadurch wird es authentisch und wahr.
Aber von außen nicht immer sicher. Auch okay.
Naja, also ich glaube, da seid ihr unverdächtig.
Ja.
Aber gut, ich bin gespannt auf deine ersten Reiseberichte.
Und du findest Campen wirklich kacke?
Ja, ganz schlimm. Also was soll ich mit, das ist die maximale Entfernung meines wohl situierten Luxuslebens. Da habe ich.
Ja, aber man macht ja auch Urlaub, auch oder viele machen auch Urlaub, um sich zu entfernen vom Alltag und um den Alltag zu kopieren. Da müssen nämlich bei dem Campen, das ich gesagt habe, mit Satellitenschüssel und
Bratpfanne. Ja, also da würde ich mich, glaube ich, prinzipiell erstmal wohler fühlen als bei der anderen Variante. Aber da bin ich halt auch verschroben, das ist mir auch völlig bewusst. Und deswegen treibt es mich ja auch nicht weg. Mich treibt ja nichts in den Urlaub, außer nicht arbeiten zu müssen. Das ist das, was ich am besten finde im Urlaub. Und dadurch bin ich völlig frei darin, mich mit mir selbst zu beschäftigen und Dinge nach meinem eigenen Gefühl zu tun, wonach mir eben halt ist. Und das reicht mir meist. Deswegen kein Fernweh an dieser Stelle.
Ja, das geht mir ja auch so. Haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen.
Ich habe auch kein
Fernweh. Aber wenn ich dann da bin, ist es immer super bereichernd und eröffnet alles. Also, um das nochmal abzuschließen, Camping, was für mich immer ein Problem ist, ich habe schon das Gefühl, ich brauche nicht viel Luxus. Ich brauche keine besonders weiche Matratze oder ein besonders saubere, schönes Apartment oder so. Sondern ich komme eigentlich überall ganz gut klar. Aber wenn das grundsätzliche immer Urlaubskonzept ist, dass ich jeden zweiten Tag so ein Zelt mit diesen Kackstangen aufbauen und abbauen muss und eigentlich in so einem Sack aus Plastik schlafe, in dem die Luft schlecht ist, in dem es irgendwie nicht wirklich, wenn das sozusagen der Default-Modus ist, in dem man immer ist und du musst immer mit einem wackeligen Gaskocher deine Ravioli warm machen, überspitzt gesagt, kannst du natürlich alles so und so machen. Oder, das ist ja auch mein Graus, du musst dir dann richtig viel ausrüsten. Dann gibt es diese krassen, ausgerüsteten Camper, die für alles noch eine kleine Funktion, hier klappt sich noch was auf und dann kommt da noch gekühlter Scheiß raus. Und dann, das ist mir zu viel wiederum. Ich will nicht so...
Solche Leute, die im Globetrotter mit Handschlag begrüßt werden.
Solche Leute, genau. Das kann ich auch nicht. Und deswegen ist da... Ist ein Mittelweg da ganz gut und in dem Bus habe ich das, glaube ich. Es ist kein Luxus, es ist flexibel und spontan und ich kann mich aber einfach abends in ein normales, in Anführungszeichen, normales Bett knallen. Ja, das zum Thema Camping. Dann noch kurze Nachricht, was habe ich erlebt? Ein Huhn ist gestorben, das möchte ich noch zum Protokoll geben.
Ein kleiner Nachruf auf
Cookie.
Cookie.
Cookie das Huhn.
Lag einfach tot im Stall.
Das fand ich ganz schön. Ich vermute einen Herzstillstand.
Ja.
Bester Tod, den so ein Huhn haben kann wahrscheinlich. Einfach von der Stange gefallen, bums, im Schlaf. Abends ging es ihr gut, morgens war sie tot.
Ich frage mich, was das mit den anderen Hühnern gemacht hat.
Die haben protestiert, als ich den Leichnam rausgetragen habe.
Vielleicht waren die noch nicht fertig, mit denen zu betrauern.
Vielleicht. Und das war auch ein bisschen schwierig und vielleicht wollen sie noch essen.
Ja, das meine ich mit noch nicht fertig.
Das ist schon ein bisschen, wenn da so ein totes Huhn liegt, das anzufassen ist schon erstmal eine Überwindung.
Mhm.
Und dann habe ich das aber gemacht und dann wollte ich sie hochnehmen und war halt schon komplett starre. Komplett einfach so, also es liegt, die Henne liegt da so, wie sie halt gefallen ist, irgendwie Kopf auf dem Boden. Und dann denkt man, ja, wenn man so ein Tier hochhebt, dann bewegt es ja den Körper.
Labbrig,
locker. Oder selbst wenn es schlafen würde oder sediert wäre, würde der Kopf so runtersinken.
Yeah.
Aber wie ein Brett. Und unfassbar leicht.
Mhm.
Viel leichter, das kann eigentlich nicht sein, als wenn ich...
Weil die Seele nicht
mehr im Körper ist. Weil die Seele ist rein, wie viel Gramm?
21.
21 Gramm leichter, habe ich gleich gemerkt. Das war sonderbar.
Ja, was ist das? Ist doch bestimmt irgendwie so ein Zehntel des Gesamtkörpergewichts bei so einem Huhn.
Ja, vielleicht nicht ganz, aber... Und dann habe ich sie verscharrt.
Mhm.
Und das war mal wieder eine besondere Erfahrung. Denn das finde ich irgendwie geil. Da liegt ein lebloser Körper, den möchtest du auch irgendwie in Würde zu Grabe tragen. Und dass ich dann körperlich dafür arbeiten musste.
Mhm.
Und diesen Spaten in die Erde rammen. Und dann war da eine Wurzel, dann musste ich. Und die ganze Zeit lag das Huhn daneben. Und dann musste ich richtig was dafür tun. Und habe ich angefangen zu schwitzen. Und dann fing es auch noch an, so wunderbar leicht zu nieseln.
Witzig, ja.
Und es war eine ganz toll. Ich ganz alleine, ganz still, habe dieses Huhn da beerdigt und immer tiefer gegraben und hatte das Gefühl, jetzt ist das Loch noch nicht breit und noch nicht. Dann waren einerseits solche praktischen Gedanken in mir drin, wie groß muss und wie tief muss das Loch werden. Und andererseits habe ich auch nochmal irgendwie darüber nachgedacht, dass da jetzt gerade ein Leben verschieden ist. Das war schön.
Das ist ganz interessant, dass es da dann auch so ein bisschen geregnet hat, weil die einzige Geschichte in die Richtung, die ich halt kenne, ist die Einschläferungsgeschichte von meinem Aufwachshund Vreni. Die ich ja, habe ich schon an der einen oder anderen Stelle erzählt, im Arm hielt, während sie eingeschläfert wurde, weil die irgendwie schon krank war. Und dann haben wir sie auch quasi wieder mitbekommen. Ich glaube, das darf man gar nicht unbedingt, aber wir waren ganz gut mit dem Tierarzt oder der war, glaube ich, ein Mann. Und dann haben wir sie halt mit nach Hause genommen und dann hat es in der Zwischenzeit auch angefangen zu regnen, mehr als Niese. Da hat schon relativ doll geregnet und dann haben wir sie auch im Garten verbuddelt und da hat mein Papa auch das Loch gegraben und am Ende hatte er so ein ganz blutunterlaufenes Auge, weil ihm da eine Ader geplatzt ist, weil er halt so körperlich ran musste, weil, naja, der Hund war deutlich größer als das Huhn. Das
dauert ja auch eine Weile.
Das dauert eine ganze Weile. Und dann steht man die ganze Zeit im Regen, der tote Hund liegt da in der Decke, dann hatten wir noch irgendwie ihre Lieblingsspielzeuge und Halsbänder und sowas alles genommen, um das mit ins Grab zu schmeißen und das war, also eindringlich, das ist lange her, aber ich habe das noch sehr, sehr konkret vor Augen, auch meine Gefühle da. Das war vielleicht eigentlich so eine ganz gute Art, sich zu verabschieden.
Ja, finde ich auch. Vielleicht bin ich doch so. Ich wollte jetzt sagen, ich bin gar nicht so, aber vielleicht stimmt das nicht. Ich bin dann noch in den Stall reingegangen und habe noch ein bisschen Heu geholt.
Mhm.
Und habe einfach diesem leblosen Körper Heu hinterhergeworfen, weil also es ist, ich weiß, es ist tot, da kommt nichts mehr. Das hat auch nicht, ich bin gar nicht metaphysisch unterwegs. Aber für mich halt. Ich wollte das nicht einfach nur so reinkicken und zuscharren, sondern...
Ja, ich kann das verstehen. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, wenn im Krankenhaus ein Mensch verstirbt und man den dann, ich sag mal, so pflegerisch fertig macht, so nochmal irgendwie wäscht, anzieht und so, dass sich dann auch die Angehörigen verabschieden können, dann ist es auch absolute Tradition, auch bei Menschen, die überhaupt gar nicht religiös aufgestellt sind, dass man das Fenster aufmacht, damit die Seele den Raum verlassen kann. Und das ist... Obwohl ich ja wirklich gar nicht gläubig bin, ist das so tief drin in mir, dass ich das, ist jetzt nicht super oft vorgekommen, aber wenn, habe ich das immer sofort gemacht und nie vergessen und immer auch sehr schnell gemacht, weil ich es irgendwie dachte,
die Seele auch nicht warten lassen.
Genau, wer weiß, ob die noch Termine hat oder so. Oder wenn sie sich nicht rechtzeitig meldet beim Amt, dann dann geht's in die Vorhölle.
Ich finde das aber auch sehr enttäuschend, muss ich sagen. Die Vorstellung ist, wenn ich denn geil als Delo umherfliege, dass mich dann ein Fenster
aufhalten kann. Ja, ich glaube das ja auch ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem, irgendwie finde ich das trotzdem eine ganz schöne Tradition oder Art, damit umzugehen. Und wenn es halt Leuten hilft vor allem.
Bewusste Handlung.
Genau,
so ist es. Im Umgang damit.
Ich meine, was ergibt es für einen Sinn, auch wenn man zum Beispiel weiß, dass jemand gar nicht mehr besucht wird, weil da irgendwie auch schon in den Wochen vorher niemand zu Besuch gekommen ist, die Person irgendwie von Kopf bis Fuß nochmal zu waschen.
Ja.
Einfach aus Respekt und als Tätigkeit, um sich dann nochmal mit der Person oder mit dem Körper der Person auseinanderzusetzen und die respektvoll zu behandeln. Das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Mhm. Das haben Menschen den Tieren, glaube ich, voraus.
Ja, ich habe noch nie einen Fuchs gesehen, der Leichnam gewaschen hat. Vielleicht machen Waschbären das.
Kann sein. Ich habe gerade neulich drüber nachgedacht, dass Menschen extrem seltsame Tiere sind. Wenn man jetzt Menschen und Tiere wirklich in eine Kategorie packt, sind Menschen in sehr vielen Dingen einzigartig. Und das ist jetzt nicht nur der Verstand und keine Ahnung, Nutzen von Werkzeugen und sowas, sondern auch, ich glaube, die Menschen sind die einzigen Tiere, die sich an alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten erfreuen. Das habe ich gedacht, als ich Leute im Kajak übers Wasser schippern gesehen habe, wo ich mir dachte, die fahren jetzt einfach, die paddeln einfach nur von A nach B eine Strecke und dann wieder zurück, um das Boot wieder irgendwo abzugeben und haben dann was erlebt.
Ja, aber guck mal, was passiert, wenn du einen Hund in den Einkaufswagen setzt und ihn irgendwo lang schiebst.
Ja, du tust ihn da rein, dann erfreut er sich dran, aber er würde sich das jetzt nicht selber aus. Wobei doch, es gibt so Skateboardfahrende Hunde und so. Ja. Und surfende Hunde gibt es auch.
Ich glaube, da geht, glaube ich, einiges.
Aber trotzdem finde ich das sehr besonders. Es ist irgendwie absurd.
Ich habe dann ja immer dieses, wenn jetzt Aliens uns beobachten.
Und ja, genau.
Völlig ohne Verständnis der Kultur und unserer Verhaltensweisen sind manche Sachen einfach sehr schwer zu verstehen.
Warum setzen sie sich in dieses Boot, paddeln in die eine Richtung und dann wieder zurück und dann sind sie glücklicher als vorher? Warum? Das ist schon eigenartig. Ebenfalls eigenartig, ich mache jetzt mal ein paar andere Themen auf, wenn es für dich in Ordnung ist. Ebenfalls eigenartig, das ist mir auch neulich aufgefallen, wenn man so heutzutage auf die gesamte Welt blickt, ganz global, dann hat man ja das Gefühl, es ist gar nicht möglich, irgendwie richtig coole Kompromisse zu finden. Alle neigen immer mehr zum Nationalismus. Also natürlich nicht alle, aber viele neigen mehr zum Nationalismus und so.
Du sagst zum Nationalsozialismus.
Nein, Nationalismus. Auch das kann ab und zu vorkommen. Aber es ist vor allem irgendwie schwierig, irgendwie gemeinsame Schnittmengen zu finden und zusammenzuarbeiten. Es ist irgendwie immer eher so ein Gegeneinander. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und dann habe ich mich aber gefragt, was das für eine krasse menschliche Leistung ist, so global gültige Systeme eingeführt zu haben. Beispiel Koordinaten. Mhm. Das muss ja irgendwann mal sich allgemeingültig überlegt worden sein, weil man hat ja nichts davon, wenn in einem Land andere Koordinaten gelten, als wie bei Schuhgrößen zum Beispiel. Ja, da hat man es nicht geschafft.
Ja, da hat man es überhaupt nicht
eindeutig geschafft. Nicht geschafft. Metrisches System, auch nicht flächendeckend durchgesetzt. Aber so Koordinaten mit so und so viel Minuten Ost, so und so viele Sekunden Süd oder wie auch immer das funktioniert, das hat man irgendwann mal gemeinsam entschieden, dass sich alle darauf einigen und jetzt arbeiten alle damit.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen verordnet wurde.
Aber von wem denn?
Ne, da sind halt einfach die Kolonialherren mal gekommen.
Oh, und die haben das mitgebracht. Ja, das kann natürlich sein.
Das benutzt ihr gefälligst. Also, aber der Gedanke, den du hast, der ist trotzdem in ganz vielerlei Hinsicht richtig, wenn man daran denkt, an Friedensverhandlungen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entstehung der EU, dass wir haben über das Grundgesetz geredet, was das für eine unfassbare Leistung ist, was da aufgeschrieben wurde.
Aber ich finde das Grundgesetz passt nicht ganz, weil es halt national ist, aber was natürlich schon auch eine große Leistung ist, gar keine Frage, aber halt nicht auf das Globale gesehen. Und ich finde auch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also letzten Endes hat ja eigentlich die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg die Phase des Kalten Krieges fast also verursacht.
Ja, aber es bin nur in Bezug auf Europa. Europa im Krieg hat sich mehrfach zerlegt, alles Blut und Hauen steckt und was danach gelungen ist schon ziemlich beeindruckend.
Auf jeden Fall.
Und global auch die Kooperation, die es gibt zwischen allen möglichen Ländern und die Zusammenarbeit, die es auch in den Vereinten Nationen gibt, das ist schon toll, was leistbar ist, was man vergisst, wenn man immer sieht, wie kann es eigentlich so viel krassen Konflikt geben. Ich glaube auch nicht, dass die Menschheit insgesamt tendenziell auf Zerstörung und gegeneinander aufgebaut ist. Sonst hätte, wäre man nicht von der Steinzeit bis heute so einen Weg gekommen zu so viel Kooperation und Fortschritt und
aber es ist trotzdem immer wieder erschreckend, auch wenn das vielleicht dann die Minderheit ist, aber was halt so einzelne Leute an zerstörerischer Energie haben und was das so auswirkt.
Genau, wenn eine Person will oder eine Gruppe von Leuten will, können die ganz schön viel Unheil anrichten und dafür wiederum, dadurch entstehen viele Ungleichheiten und viele Regelungen. Aber ich würde sagen, der Großteil der Menschheit ist erstmal interessiert daran, in friedlicher Koexistenz mit anderen Menschen zu leben.
Morse-Alphabet.
Ja, geiles Zeug.
Geil, oder?
Ja. Ich habe neulich gedacht, dieses Ding mit Rauchzeichen, ne?
Ja.
Und dann Morse, ob das wirklich, ob das existent ist.
Rauchzeichen?
Oder ob das nur Folklore aus Lucky Luke Comics ist. Dieses, dass du wirklich
kann man sich Feuer doch hast? Super gut vorstellen. Also wenn man wirklich an einer weiten Steppe weit
ja, ist. Aber funktioniert das so gut? Also wie kriegst du das wirklich hin, dass der Rauch dann nicht aufsteigt und dann wieder aufsteigt und dann wieder nicht aufsteigt?
Also, hat man das nicht immer mit so einer Decke gemacht?
Ja, ich glaube schon auch. Aber was passiert denn mit dem, also dann bist du der Typ, der die Decke da hält. Und dann machst du das dicht. Dann bleibt der ganze Scheiß da drin.
In dem Moment, wo und umso besser, siehst, dann kann man das ja, kann man ja noch besser sehen, wenn die Rauchwolken dicker und kräftiger sind.
Aber also okay, ich kann es mir doch vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich habe es noch nie gesehen.
Das ist auch ein bisschen out.
Es ist ein bisschen out. Und ich finde es aber faszinierend. Vor allen Dingen finde ich es so faszinierend, als finde ich aber bei allen Morse-Sachen, die Botschaften müssen sich ja immer wiederholen. Mhm. Weil du ja nicht weißt, sitzt da gerade wirklich jemand und checkt, dass es losgeht. Kannst ja irgendwie nicht so, das heißt, muss jemand aufmerksam werden und die Person fängt dann vielleicht mitten im Satz an.
Und die braucht den Anfang irgendwann wieder.
Die Botschaften müssen extrem knapp sein.
Ja.
Und ja.
Komprimiert. Verdichtet. Dichtung. Das ist Dichtkunst.
Das ist Dichtkunst.
Rauchzeichen ist Telegramme. Dichtkunst. Telegramme auch Dichtkunst.
Ja.
Rest in Peace Paul Auster, heute verstorben.
Heute
wurde es mitgeteilt.
Das hat mich mitgenommen.
Ja, mitgenommen wäre es so viel gesagt, aber
berührt, bewegt.
Es hat mich bewegt. Ja, da gehe ich mit. Wir waren ja in derselben Leseveranstaltung einst vor vielen Jahren, ohne dass wir da zusammen da waren. Mhm. Aber wir waren halt beide im selben Raum. Und ich habe einige Bücher gelesen, die haben mir sehr gut gefallen. Aber ist jetzt auch nichts, was mir jetzt sehr nahe ging, ehrlich gesagt. Also auch jetzt die Literatur.
Doch, mir schon. Ich habe auch mir damals ein Buch signieren lassen. Dann habe ich den Umschlag auf einem Altpapiercontainer liegen lassen. Hm. Ich glaube, das hätte Paul Auster gut gefallen. Weil in seinen Büchern geht es immer sehr viel um Zufälle und auch um Sachen, die nicht zustande kommen, trotz und dass man diese Signatur dann hat und dann liegt das ist so schöne kleine. Ich finde, das passt zu ihm. Und mir sind die Bücher sehr nahe gegangen, die ich gelesen habe. Vor allen Dingen habe ich jetzt im Zusammenhang mit seinem Tod darüber nachgedacht, dass wenn man von einer Person, die auch so viel über ganze Leben geschrieben hat und auch über das Sterben geschrieben haben und was dann vom Leben überbleibt und was das bedeutet und man wirklich so reingesogen wird in so eine sehr berührende Darstellung eines Menschenlebens von Anfang bis Ende, wo man den Protagonisten folgt durch dieses und dann jetzt einfach diese Nachricht liest von ihm und seinem Krebs, den er auch hatte, habe ich mir sofort irgendwie vorgestellt, was ist in diesem Mann im Angesicht des Todes, in seinem eigenen Tod vorgegangen. Und er hat selber auch ein Leben geführt, das genauso interessant und war wie eine seiner Romanfiguren. Und dadurch ist mir der Tod viel präsenter, als wenn jetzt Thomas Gottschalk morgen sterben würde. Also auf eine ganz andere Art eindringlicher, weil ich das Gefühl habe, der hat sich so sehr mit dem Leben beschäftigt.
Ja.
Und jetzt ist er selber in dieser Situation und ist auch nur ein Kästchen von vielen, das jetzt fertig ist.
Ein Spiegelstrich im Nekrolog des Wikipedia-Artikels von 2024.
Ein Mosaik.
Ein Mosaik.
Ja, Stein. Kein ganzes
ich Mosaik. Weiß, keine Ahnung, ob er jetzt mehr über das Leben nachgedacht hat als Thomas Gottschalk.
Denk schon. Zwangsläufig, das kommt mit seinem Beruf. Also wäre sich so intensiv.
Du weißt denn trotzdem nicht, wie viel sich Thomas Gottschalk im Leben auseinandergesetzt hat bisher. Oder das noch tut.
Und auf eine besondere Art. Ja, also irgendwie.
Weil er es geteilt hat, aber nur weil man es nicht teilt, heißt es ja nicht, dass man es nicht macht. Ich habe auch noch nie ein Buch veröffentlicht und mache mir über solche Dinge viele Gedanken.
Ja. Naja.
Das ist natürlich nur, weil dir das mehr offenbart wird.
Ja, bei aber wenn du sowas schaffst, dann bist du ja auch, also ich glaube schon, dass du da nochmal ein paar Ebenen tiefer buddeln musst, um solche Werke schreiben zu können. Hm. Aber in jedem Fall hat er das mit mir geteilt.
Ich glaube, ich könnte das auch. Und ich müsste mir nur die Zeit dafür nehmen. Das mache ich halt nicht.
Okay. Ja, rest in peace.
Rest in peace.
Nicht mal 80 ist er geworden.
77, ne? Hm.
Sah aber auch schon alt aus.
Na, Lungenkrebs lässt einen durchaus schneller altern.
Und Philip Roth ist auch vor einigen Jahren gestorben. Das waren die beiden großen amerikanischen Autoren, die ich gerne gelesen habe. Aber man muss auch sagen, ich lese sehr wenig.
Ja.
Aber die beiden habe ich sehr gerne und viel gelesen. Ja.
Kleiner Themensprung.
Springen.
Ich war neulich in einem Restaurant hier in Fuhlsbüttel und habe eine Erfindung entdeckt, die dir vielleicht bekannt ist. Ich habe schon mit anderen Leuten darüber gesprochen, die wussten davon. Und ich habe mir gedacht, das ist eine der besten Business-Ideen, die ich je am eigenen Leibe erlebt habe. Und zwar ist es der sogenannte Order Cube. Schon mal von dem Order Cube gehört?
Nee.
Der Order Cube ist ein kleiner, überraschenderweise viereckiger LED-Klotz. Mhm. Also da leuchtet eine kleine LED-Lampe drin. Und zwar in einer sehr angenehmen Leuchtintensität, so als könnte das könnte auch ein Teelicht sein, zum Beispiel hinter so einem Glas. Und obendrauf auf diesem Order Cube sind zwei Knöpfe. Es gibt noch verschiedene Varianten, habe ich gegoogelt, aber so wie ich es gesehen habe, zwei Knöpfe. Auf dem einen stand Service und auf dem anderen stand Pay. Mhm. Und man konnte einmal draufdrücken bei Service und dann wurde das Licht, rot. Und man konnte auf Pay drücken, grün.
Das kenne ich.
Das heißt, dass die Menschen, die dort arbeiten im Service, nicht das Bedürfnis haben, immer wieder hinzugehen und zu fragen, braucht ihr noch was oder können wir irgendwas tun, sondern dass sie einfach gucken können, welche Lichter leuchten auf den Tischen. Und es scheint auch so zu sein, so habe ich es dann auf der offiziellen Homepage des Order Cubes gesehen, dass es auch mit einer App verbunden ist. Das heißt, dass man dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel draußen diese Dinger stehen hat, aber drinnen gerade irgendwie arbeitet, auch anhand einer App theoretisch sehen kann, wer hat gerade auf Order gedrückt.
Ja.
Und das fand ich genial.
Es ist genial. Es ist sehr praktisch.
Super.
Es ist super convenient. Es löst auch ein Problem irgendwie auf.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, weil es schon auch sehr auf Effizienz und Optimierung aus ist. Also es ist so ein bisschen...
Aber in einem Segment, wo Effizienz und Optimierung sehr gut ist.
Ja, aber ich finde ja auch, dass in diesen ganzen Bereichen, das ist ja das, wovon der Stoff, aus dem unser Podcast gemacht ist, diese ganzen Bereiche des... was passiert eigentlich, wie macht man auf sich aufmerksam?
Ja.
Was passiert, wenn das nicht gelingt? Welche Strategien hat man? Was passiert, wenn die Bedienung da scheiße mit umgeht? Oder was kann die Bedienung? Das ist halt interessant. Das ist interessantes Mensch. Und das andere optimiert das. Ich kenne das aus Videospielen. Da gibt es they optimize the fun out of it. Und das ist hier möglicherweise ein bisschen gegeben. Ich würde jetzt auch sagen, in dem Fall überwiegt der Nutzen den Verlust. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sagen kann, da gab es Bedarf, das zu verbessern. Denn das ist schon immer nervig, dieses, guck mal, ob sie kommt. Guck, so.
Ja.
Und dann,
was ich übrigens super gerne immer anderen Leuten abgebe. Extrem gerne. Ich freue mich immer so doll, wenn ich so sitze, dass ich einfach nicht der geeignete Mensch bin, der sozusagen Ausschau hält, weil irgendwie, keine Ahnung, der Gang, wo die immer langgehend bei mir im Rücken ist oder so.
Ja.
Das entspannt mich immer sehr. Und deswegen finde ich das eine geniale Sache, weil das Einzige, was es für mich wegnimmt, ist potenziell unangenehme Gefühle.
Aber es war für mich auch ein Erfolgserlebnis, als ich als Kind und dann als älter werdende Person irgendwann das mir auch selber zugetraut habe, souverän diesen Umgang zu machen. Denn als Kind war ich auch immer eher, wollte ich nicht zum Bäcker gehen und was bestellen und so. War mir immer unangenehm.
Hm.
Und das zu durchbrechen, hat mir sehr gut getan und gut gefallen. Dadurch habe ich mich souverän gefühlt. Da hatte ich plötzlich eine Gewinn an Handlungsfreiheit.
Selbstbewusster, breite Brust.
Ja.
Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit, genau. Das war schön. Und der Order Cube macht das ein bisschen zunichte. Es gibt aber noch eine viel eine weitergehende Variante. Also klar, bei McDonald's gibt es jetzt überall diese Selbstbestell-Screens, wo du dann. Aber es gibt auch, ich war neulich in einem Restaurant, wo man, wenn man sich hinsetzt, ein Bildschirm aus dem Tisch hochfährt. Und der hat dann auch die Funktion, dass du dort ja alles dein Menü zusammenstellst und alles aussuchst und bestellst. Und der hat dann auch solche Sachen wie, du kannst du denn auf und bezahlen oder fertig sein oder, also du brauchst gar keinen,
keine menschliche Interaktion mehr.
Ein Traum. Das heißt, es kommen nur noch Menschen, das eigentlich was
bringt,
ist
nur noch,
dass so ein Katzenroboter kommt, mit so einem Tablett aus der Küche. Es kommen Menschen und bringen dir das Essen und du sagst Geil. Danke und die sagen bitte und das ist alles.
Fantastisch.
Und das geht mir zu weit.
Kann ich aus deiner Perspektive nachvollziehen, für mich ist es der Traum.
Das ist eine Entmenschlichung. Dann sind wir irgendwie wirklich nur noch angeschlossen an Maschinen und brauchen nur noch unsere Grundbedürfnisse zu stellen.
Hast du Wall-E gesehen?
Ja.
Bei Wall-E gibt es ja durchaus die als Dystopie dienende Zukunftsvision, wo er dann halt auf diesen, also weg von der Erde, auf diesen dann von Menschen besiedelten Planeten kommt und alle sind nur noch super fett und sind in diesen fliegenden Geräten mit ihren dicken Bildschirmen vor Augen und so und essen und sind nur noch hedonistisch. Ich sehe das Problem nicht. Ich sehe das Problem einfach nicht.
Ja, das Problem ist, dass das Kernelement der menschlichen Existenz aus der Gleichung genommen
wird. Nein, was ist denn das Kernelement? Was ist denn das Kernelement der menschlichen Existenz?
Connection.
Ja, man kann sich doch connecten, dann über
macht man aber dann
digital.
Nicht mehr.
Na, klar.
Machen die das bei Wall-E?
Ja, die sind bestimmt irgendwelchen sozialen Netzwerken, Freunde und kruscheln und knuddeln und dotzen sich an.
Ja, aber das ist ja auch dann nur hohl. Das ist die echte Begegnung, das echte Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Personen, die in der Begegnung sich entwickeln. Das ist das. Ich denke, dass jetzt gerade der Frühling ist da, der Sommer, möchte ich eigentlich sagen, ist da. Es sind 26 Grad, es ist wunderschön. Wenn ich jetzt durch die Stadt fahre, mit meinem Rad dieselbe Strecke zur Arbeit, die ich jetzt auch sonst immer gefahren bin, weil ich jetzt ja, man weiß das ja, man kennt das ja von mir.
Bist ja Fahrradfahrer.
Routinierter Fahrradfahrer bin. Dann denke ich, wo waren diese Menschen alle im Winter? Die sind da, die begegnen einem, die halten sich auf, die tauschen, die kommen auch miteinander so ein bisschen in Kontakt. Oder im Supermarkt, es tut mir so gut, wenn da irgendeine alte Frau ist, die nicht an die Tiefkühlerbsen kommt und ich einfach die gebe und wir kurz miteinander sprechen. Und irgendwie habe ich zurzeit wieder so ein, ich möchte einfach nur
gütig
sein. Ich möchte die Menschen umarmen, ich möchte sie so nehmen, wie sie sind, ich möchte in eine positive Beziehung zu ihnen treten, ich möchte sie anlächeln und ihren Tag besser machen.
Das ist alles ganz süß. Ich habe heute, als ich von meinen Eltern nach Hause spaziert bin und so ein bisschen abseitiger gegangen bin, was länger, aber schöner war, wegen mehr Natur und weniger Straße, ganz oft einfach anderen Menschen ausweichen müssen oder Fahrradfahren ausweichen müssen und haben immer gedacht, oh Gott, Leute, ey, hau doch ab. Geh doch weg. Ich will hier gehen. Ich will hier ganz entspannt mich, ich will nicht die ganze Zeit aufpassen müssen, dass ich nicht von hinten umgebrettert werde. Zu viele Leute.
Also ich kenne das Gefühl bei Menschenmassen, dass ich auch denke, es gibt einfach zu viele Menschen. Es ist nicht okay. Aber wohl dosiert, in einem gut besuchten Park, da sitzt einer auf der Bank und guckt einfach nur in die Sonne. Und dann bin ich an einer vorbeigefahren, die saß in einem Rollstuhl und saß am Ufer unserer wunderschönen Alster und ließ einfach nur die Sonne auf sich scheinen. Und sie sah so in Ruhe und in Frieden mit sich aus. Es sah so aus, als ob sie einfach da hingefahren ist, um einfach mal, was auch immer sie gerade für Sorgen hat, zu vergessen. Und das zu sehen und wahrzunehmen und zu erleben und parallel dann das neue Catcar-Album zu hören, zu dem du mir mehr vergraden hast, wo es auch viel geht um Beziehungen und Mann zur Welt und Mann zu anderen Leuten und so. Das ist irgendwie, ist das sehr wohltuend. Und ich empfinde das als, so sollte es eigentlich sein. Ich bin auch manchmal genervt, ich will meine Ruhe haben. Ich habe die Schnauze voll von Leuten, die doof sind und so. Aber ich wünsche mir, dass ich häufiger diese positive Perspektive auf Menschen habe, die ich die letzten Tage hatte.
Hast du die nicht on default?
Eigentlich schon, aber wenn ich zu viel dicht bin mit Stress und mit mir selber, dann nehme ich das nicht so wahr. Dann atme ich das nicht so durch mich durch, diese ganzen schönen Gefühle. Dann fällt mir das nicht so auf. Bin ich nicht so offen dafür. Zurzeit bin ich offen. Mein Herz ist offen.
Was war noch unser super übergebrauchtes Wort mit Benno zusammen, was so schön war? was wir aber so oft benutzt haben, dass es lächerlich wurde. Nicht, nee, rezeptiv.
Rezeptiv, ist das so? Was ich nicht mehr, dass
das lächerlich wurde. Doch, das haben wir sehr oft
genutzt. Ich bin sehr rezeptiv.
Und das hilft dabei, dass du dich gut fühlst. Das freut mich ganz doll für dich.
Ja.
Das finde ich schön.
Du kennst das auch übrigens.
Kenn das auch übrigens, weil...
Ja. Du bist doch sehr berührt auch davon, wenn zum Beispiel Lieder oder Bücher oder Serien solche Sachen auch darstellen.
Ja,
solche absolut. Warmen menschlichen Beziehungen, auch Begegnungen ja. zwischen Unterschied. Das ist ja schon so.
Ja, aber ich mag das, glaube ich, lieber in der Kunst, die ich konsumiere, als im echten Leben. Also ehrlicherweise wirklich, weil das natürlich auch immer bereinigt ist von Dingen, die potenziell daran auch stören können.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, ja, da hast du recht. Das ist
dann wirklich so, ja, mit der Lupe dann eben das ganz groß gezogen, was ich halt irgendwie daran interessant finde. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, das im Alltag zu suchen und zu finden.
Ja.
Weil es halt irgendwie immer Störfaktoren gibt, jeglicher Art.
Das Gegenteil, das ist übrigens das Gegenteil von dem, was KabarettistInnen machen, in meiner Erfahrung.
Das ist das Gegenteil.
Also du sagst gerade, sie bereinigen diese menschlichen Interaktionen ja. von allem nervigen Negativen und die KabarettistInnen ja. bereinigen das von allem Positiven.
Ja.
Das heißt, wenn man das zusammenpackt, dann hat man das Leben.
KünstlerInnen und KabarettistInnen sind quasi Mutter und Vater des Lebens.
Ja, ich habe neulich bei Bodo Wartke reingehört, nachdem ich durch Zufall auf diese geilen Zungenbrecher-Sachen von ihm gestoßen bin, wo er einfach Zungenbrecher nimmt und daraus einminütige Musiktracks macht. Und hatte das auch geteilt bei uns auf dem Server, auf dem Discord-Server. Und da hatte jemand anderes geschrieben, ja, der ist sowieso ganz toll. Und ich wusste das auch, ich habe ewig nichts mehr von ihm gehört.
Mich
und
auch ganz lange nicht.
Ein aktuelleres Album von ihm reingehört und dachte, ja, das ist ganz geil. Bodo Wartke.
Habe ich mal im St. Pauli, nee, im Schmitz-Tivoli live gesehen. Das war auch sehr toll.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Guter Typ. Ich war beim Bobcast.
Ja, live.
Live. Live in der Leishalle in Hamburg, ausverkauft, ausverkauft.
War das die nächste anstehende Folge?
Nee, das war einfach gefühlt ein bisschen random. Die haben eine kleine Tour gemacht. Also, nee, müssen wir den Bobcast nochmal erklären?
Wir haben sehr viel darüber gesprochen.
Ja.
Es ist ein Begleitpodcast zu den 3 Fragezeichen-Folgen mit Andreas Fröhlich und
Kai Schwind,
die gemeinsam jede einzelne Folge besprechen. Und Andreas Fröhlich erzählt auch viel aus der Erfahrung von damals.
Genau, Sprecher von Bob Andrews seit 45 Jahren.
Hence the Bobcast.
Genau. Und also das war in der Leishalle und es ging um die Folge Das Hexenhandy 101, wo Bastian Pastewka mitspricht.
Also einfach random irgendeine Folge, wo sie noch gar nicht sind.
Genau, und alle Tour-Stops hatten mit der Folge zu tun. Also die waren, es war jetzt nicht so, dass sie in jeder Stadt oder an jedem Abend eine neue Folge gemacht haben, sondern sie haben immer das Hexenhandy besprochen. Das heißt,
sie haben immer dieselben Dinge gesagt?
Ja, haben sie.
Das war halt über fettes Brot.
Ja, durchaus. Man hat es auch an einigen Stellen durchaus gemerkt, dass, ich sag mal, da so Gags oder Sprüche oder Repliken innerhalb des Gesprächs kamen, die durchaus wohl nicht das erste Mal gesagt wurden.
Das wäre so, als würde man mir sagen, ich müsste jetzt 30 Mal denselben Podcast mit dir aufnehmen, oder den gleichen Podcast mit dir aufnehmen.
Überleg mal, das ist doch so ein bisschen zum Beispiel der Job von Lehrern und Lehrerinnen. Das habe ich mir nämlich gedacht.
Ja.
Das ist einfach immer so, also das ging auch fast 3 Stunden. Dann halt knapp 3-stündige PowerPoint-Präsentation, ohne dass da halt viel PowerPoint gezeigt wurde. Aber einfach so ein Thema.
Ja, okay, ich habe auch häufiger denselben Vortrag gehalten. Aber weil es so ein Gespräch zwischen denen ist, ist halt manchmal so unnatürlich.
Ja, ja.
Und Lehrkräfte haben wenigstens immer noch andere SchülerInnen vor sich. Aber gut, erzähl mal, wie war es denn?
Na, die haben auch immer aufs Publikum reagiert. Und dann war tatsächlich zufällig, und das war wirklich zufällig und unabgesprochen, ein Schauspieler und Synchronsprecher und auch Hörspielsprecher im Publikum, der in der Folge damals mitgesprochen hat. Das wussten die aber gar nicht. Und dann haben die halt auch spontan gesagt, komm mal hier auf die Bühne. Deswegen, glaube ich, hat es auch über 3 Stunden gedauert, weil die sich ein bisschen verzettelt haben. Die haben eine Pause gemacht, aber erst nach 1:40 oder so.
Ja.
Das Heike Dine Körting, ihrerseits die Hörspielkönigin, so wird sie gerne genannt, weil die nahezu alle Europa-Hörspiele gemacht hat und immer noch macht. Die ist 78 Jahre alt, war auch im ersten Teil auf der Bühne und hat auch sich nicht unbedingt an Absprachen gehalten, hatte mal den Eindruck. Aber das war durchaus schön. Also das war eine sehr besondere Veranstaltung, weil ich bin ja häufig auf irgendwelchen Veranstaltungen, sei es Konzerte oder Lesungen oder Comedy-Programme oder was auch immer. Aber sowas habe ich, auch obwohl ich schon mal bei Live-Podcast war, habe ich aber sowas so tatsächlich noch nie erlebt. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Und auf dem Nachhauseweg habe ich in dem Parkhaus, wo ich war da mit meinem Bruder, wo wir geparkt haben, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben einen Regenschirmautomaten gesehen. Für 4 Euro kann man sich da Regenschirme aus einem Automaten ziehen.
Das ist ganz praktisch.
Fand ich ganz gut.
Ja, sehr gut, denn wenn es regnet und du dann brauchst und die Geschäfte zu haben, weil Sonntag ist oder 1. Mai oder 23.47 Uhr, ja, dann ist der Automat dein Freund.
Ja.
Wundert mich trotzdem, dass sich das lohnt. Dass so häufig Leute das...
Und 4 Euro ist ja nicht teuer.
Aber ich kann mir... Nee, ist gar nicht teuer. Überleg mal, was der Automat alleine kostet.
Ist günstiger als eine Stunde parken. Hat nämlich 4,50 gekostet.
Wenn der Automat so teuer ist, wie ich das von Automaten, ich habe mich ja mal schlau gemacht, weil ich dachte, wir können hier so einen Eierautomaten in der Straße ausstellen. Kostet aber irgendwie 12.000 Euro oder so. Wenn der Automat 12.000 Euro kostet, was kostet dann ein Regenschirm, der für 4 Euro verkauft wird in der Produktion? Der kann ja eigentlich, der muss ja immer noch irgendwie 2 Euro oder sowas kosten. Das selbst wenn Sie an jedem Regenschirm 2 Euro verdienen, brauchen Sie 6.000 verkaufte Regenschirme.
Aber was kostet daran, 12.000 Euro einen Eierautomaten hier aufzustellen? Was genau ist es? Die Gebühr hier sozusagen? Nee,
du kaufst den dann, den Automaten.
Du kaufst den Automaten. Und wie soll der funktionieren? Man drückt drauf und
dann kommen da Eier
raus. Ohne, dass sie kaputt gehen.
Genau, das ist das
und
Ding.
Und sowas gibt es?
Ja.
Oder, okay.
Es gibt ja manchmal, bist du, wenn du so auf dem Dorf oder so unterwegs bist, dann stehen da inzwischen häufig so Automaten von, da ist irgendein Hof und die schieben dann da, keine Ahnung, ihren Honig, ihre Eier und noch was anderes rein, Tomaten oder so, und dann kannst du dir
gegen Geld
aus dem Automaten die Sachen ziehen.
Und dir ging es auch darum, Geld damit zu verdienen?
Eigentlich nicht, aber ich habe das einfach mal aus Interesse, weil wir irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr so viele Eier hatten, dass ich nicht mehr wusste, wohin damit. Und also eigentlich war die Idee, die dann einfach zu verschenken raufzustellen auf die Straße oder einfach eine kleine Box hinzustellen.
Gegen Spende, ne?
Schmeißt was rein, wenn ihr wollt.
Ja.
Aber ich wollte das mal wissen, weil ich das irgendwie auch geil gefunden hätte.
Nee, ein Eierautomat.
Wenn ich hier so einen Eierautomat gehabt hätte, aber bei 12.000 Euro habe ich das dann schnell wieder beerdigt.
Wahnsinn.
Aber wie 6.000 bist du, wie lange brauchst du, bis du 6.000 Regenschirme verkaufst? Ich schätze, ein Regenschirmautomat ist eh nicht teuer wie ein Eierautomat. Waren das so Knipsdinger, so kleine?
So sah es aus. Ich habe mir keinen gezogen. Ich brauchte nämlich keinen. Aber von der Größe her, auch wie der Automat so aussah, hätte ich jetzt gesagt, Knirps heißen die, nicht Knips.
Ja, hast recht, Knirps. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Leute vorbeigehen, obwohl es gerade gar nicht regnet und sagen, oh ja, ich habe gerade keinen Regenschirm im Büro.
Kann auch sein, ja, genau. 4 Euro günstig, bei Bundi kosten die mehr. Und sammeln dann. Fangen an, Regenschirme zu sammeln.
Kriege alle Tiere.
Das erinnere ich noch, als wir mal Familienurlaub in Tunesien gemacht haben, waren wir natürlich auch beim tunesischen Bazar.
Natürlich.
Und es ist wohl auch so, das hat uns dort irgendjemand, keine Ahnung, vom Hotel oder so erzählt, dass TunesierInnen sehr gerne Regenschirme sammeln, obwohl es da halt nicht so oft regnet. Aber es gibt vergleichsweise viele Regenschirmgeschäfte und Regenschirmlädchen auf so einem Bazar. Einfach weil das irgendwie so ein Ding ist von denen.
Es gibt ja auch diese südeuropäischen Städte, in denen 100.000 Regenschirme in den Gassen hängen.
Ja, so ganz viele bunte, ne? Ja. Das ist immer schön.
Sieht schön aus und ich glaube, es spendet sogar ein bisschen Schatten. Das
mit Sicherheit. Das ist
auch eine Funktion davon.
Mit Sicherheit. Ich würde gerne eine kleine Pause machen und danach habe ich noch gute Sachen. Ich habe zum Beispiel, ich möchte eine Sache über dich erfahren, über dein Leben, über deine Kindheit vielleicht. Dann habe ich ja noch eine Maus als Geschichte angekündigt, eine Mausgeschichte angekündigt. Und dann möchte ich auch noch mal einmal ganz kurz auf Paula Hartmann zurückkommen. Und
du hast deinen Freifahrtschein.
Und dir ein Zitat präsentieren, welches ich ganz doll gefühlt habe, deinetwegen.
Mhm. Ja, bin ich gespannt. Das ist so viel, da muss ich gar nichts hinzufügen. Könnte ich aber.
Du könntest. Musst du aber nicht ankündigen. Kannst du aber auch.
Ich will nichts ankündigen.
Alles klar, alles wir werden uns spontan auf alles einstellen. Bis gleich.
Wir werden uns wiedersehen nach dem Jingle. Hören. Ihr werdet uns hören. Wir kriegen gar nichts von euch mit.
Wir sehen uns die ganze Zeit.
Hallo.
Hi.
Pause.
Yo, 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 da sind wir wieder. Wir waren eben in der ersten Hälfte dieses Podcasts, die mehr als die Hälfte war, zeitlich gesehen mutmaßlich, sehr konzentriert und jetzt
lassen wir
alles geschehen. Und ich möchte gerne diesen zweiten Teil beginnen mit einer, ich sag mal, szenischen Lesung, von der du noch nichts weißt. Und zwar habe ich Erfahrung mit eBay-Kleinanzeigen gesammelt.
Ja.
Ich bin nicht sehr erfahren mit eBay-Kleinanzeigen. Das sind so Dinge, die lasse ich gern von meiner Frau erledigen.
Kann ich verstehen.
Und die ist da resilienter als ich, sage ich jetzt mal. Was machst du jetzt?
Nee, erzähl. Lass dich nicht ablenken von mir.
Aber ich brauche jetzt deine Aufmerksamkeit.
Ja, ich höre dir zu.
Also, wir werden jetzt mit zugewiesenen Rollen ein Chatverlauf lesen. Ich bin ich, du bist die verkaufende Person LS.
Das ist wie bei Zirkus Halligalli.
Ja, genau, ein bisschen. Nur, dass es nicht ganz so albern wird. Aber das hat mir trotzdem nochmal gezeigt, warum ich da einfach nicht so viel Bock drauf habe. Mhm. Es geht um ein Überraschung-Paula-Hartmann-Ticket. Nächste Woche spielt sie in Hamburg und es ist restlos ausverkauft. Und seit Wochen gucke ich immer schon, habe so eine Suche eingespeichert, dass ich immer Push-Nachrichten bekomme, wenn da neue Gesuche und leider sind da auch Gesuche drin, wenn das so zu den Suchparametern passt. Ja. Paula Hartmann, Hamburg, Ticket, 8.5., whatever. So, und dann ging da wieder eins online. Ich war gerade bei der Arbeit. Ich hatte, glaube ich, am Tag zuvor geschrieben, dass ich Interesse an einem Ticket habe. Habe keine Antwort gekriegt. Dann aber am nächsten Tag doch. Leider stehen keine Uhrzeiten mehr dabei. Aber vielleicht ist das trotzdem, kriegt man das trotzdem ungefähr hin. Und wenn du Uhrzeitfragen hast, sag Bescheid. Und an zwei Stellen werden Adressen genannt. Die müssen wir nicht nennen natürlich, sondern die lassen wir aus.
Ja. Yeah.
Ja? Okay. Also, ich schrieb, hi, ist das Ticket noch zu haben? Also, und man muss sagen, es war für 50 Euro drin mit 4,95 Versand.
Ja. Yeah.
So stand's drin. Yeah. Also, hi, ist das Ticket noch zu haben?
Für 60 Euro, ja. Und bei Selbstabholung.
Machen wir. Also, ich habe mich direkt hochhandeln lassen. Weil ich einfach keinen Bock hatte zu sagen, ey, Moment, steht doch für 50 Euro drin. Hätte man ja sagen können, ne? Aber
ja, Mann, klar.
Ich habe gleich gesagt, machen wir.
Man kann die Karte dann abholen.
Präferiert.
Ach, danke. Präferiert diese Woche noch gegen Mittag, frühen Nachmittag.
Man muss dazu sagen, das war irgendwie um 8:30, 9 morgens circa unter der Woche.
Ja.
Ich arbeite ganz in der Nähe. Ich würde nach dem Feierabend vorbeikommen. Also vielleicht heute direkt.
Ja, bestens. Wie lange arbeitest du heute, da ich am späten Nachmittag einen Termin in Eidelstedt habe? Wenn du das heute bis 16 Uhr abholst, wenn du das heute bis 16 Uhr schaffst, wäre die Abholung in der vor dem Blumenladen, können wir uns gerne treffen.
Bis 16 Uhr schaffe ich. Ich melde mich nochmal, wenn ich losfahre. Ich brauche 10 Minuten.
Alles klar, Smiley.
Stark, bis später. Dann vergingen ungefähr 1,5 Stunden.
Moin, es gibt meinerseits leider eine kleine, aber wichtige Planänderung. Und zwar werde ich gegen 15 Uhr zu meiner Versicherung müssen. Deren Sitz ist in der Innenstadt. Ich weiß deshalb nicht, ob ich es bis 16 Uhr wieder schaffen würde, bei der vereinbarten Adresse zu sein. Mhm. Ich habe das Ticket trotzdem dabei. Eventuell können wir uns ja sonst woanders treffen. Tut mir leid für die Umstände. Ich finde das schon alles sehr spezifisch, also dass er mit Eidel steht. Und
wann musst du dafür los?
14 Uhr muss ich hier los.
Dann nutze ich meine Mittagspause und komme um 13 Uhr zum Treffpunkt, wenn das passt.
Das ist super lieb, vielen Dank. Ja, das passt.
Bestens, bis gleich.
Wie oft du bestens schreibst. Nee, er hat bestens geschrieben, glaube ich. Falls du auch schon etwas früher da sein kannst, gib gern Bescheid. Ansonsten belassen wir es bei 13 Uhr.
Dazwischen waren ungefähr 2 Stunden Zeit. Und dann habe ich geschrieben, ich bin in 10 Minuten da. Und das war so, dass ich so gegen 10:50 dann da gewesen wäre.
Ja.
Also, ich bin in 10 Minuten da. Dann schreibe ich 10 Minuten später, welcher Blumenladen denn?
Dann sagt er, wie der heißt, ich steh hier vor dem Laden.
Genau, und hat nochmal eine Adresse geschrieben, die aber eine andere ist als vorher. Und ich so, ich dachte, dann brauche ich noch einen Moment.
Oh Mist, tut mir leid, ich habe die Adresse vertauscht. Wo bist du denn? Kann ich dir entgegenkommen?
Und dann habe ich die Person dort getroffen. Habe meine ganze Mittagspause dafür geopfert. Es war eine junge Frau, die mich direkt angefangen hat zu siezen. Tut mir leid, dass sie ihre Mittagspause jetzt dafür verbrauchen muss.
Ich habe von Anfang an, weil du das mir vorlesen lassen, dachte ich, dass da irgendwas ganz Seltsames passiert. Dass es ein Typ ist, dachte ich, dass der super unfreundlich am Ende wird oder patzig oder irgendwas explodiert. Mm-mm. Und deswegen habe ich den auch so gelesen.
Da habe ich aber nichts für getan, dass du das dachtest. Nee,
doch, du hast angekündigt, dass das eine szenische Lesung für was wird. Und ich dachte natürlich, das muss irgendwie eskalieren.
Nee, das ist nicht eskaliert. Aber das war wirklich, es war, ich saß bei der Arbeit im Unterricht und habe die ganze Zeit diese Nachrichten. So, es war eigentlich alles abgesprochen. Und dann später, ach nee, jetzt passt es mir doch nicht mehr. Geht's bis dann und dann? Und dann mach ich, ja, okay, kriege ich hin, Mittagspause, schaffen wir. Dann war das geklärt und dann nochmal 10 Minuten später, also wenn es auch etwas früher geht.
Ja, jetzt weißt du, wie das ist mit mir geschäft, um eBay Kleinanzeigen zu machen.
Furchtbar.
Ich bin dann am anderen Ende.
Du bist der dann, du bist die andere
also,
Person.
Also meine Frau ist natürlich noch wesentlich schlimmer, was das angeht, aber tendenziell bin ich auch so.
Ja.
Dass ich Sachen über den Haufen schmeiße, frage. Das ist aber mir auch manchmal unangenehm. Das ist, weil da haben wir häufig so eine Dissens, meine Frau und ich. Wenn irgendwas verabredet ist, und dann wäre irgendwas für uns noch slightly more convenient. Dann sagt sie häufig, ja, frag doch noch nach, ob wir vielleicht auch einfach früher kommen können oder später oder sonst was. Dann bin ich immer schon, dass ich sage, ah nee, jetzt nochmal irgendwie mit irgendwas ankommen und so. Dann sagt sie immer, ja, wieso, kann doch Nein sagen.
Ja.
Was ist das Problem?
Das ist richtig.
Ja, aber vielleicht wollen sie nicht Nein sagen, vielleicht wollen sie sagen, dann ist es aber doch döver für sie, dann ist es noch wieder eine Komplikation. Verstehe ich nicht.
Ja, meine Sorge war in dem konkreten Fall einfach, dass ich dann nicht mehr einfach easy nach der Arbeit dahin fahren kann, sondern irgendwie das anderweitig möglich machen muss.
Ja. Yeah.
Deswegen war ich da so hinterher, das dann auch sofort in die Tat umzusetzen. Aber das hat mich trotzdem schon genervt. Und ich habe auch überlegt, ob ich nicht einfach, also eigentlich hätte ich so sagen müssen, so für den ganzen Struggle machen wir vielleicht doch 50 Euro. Aber das ist meine Sache nicht. Du hast einen Brief mitgebracht.
Ich habe einen Brief mitgebracht, der ist schon älter, von der Deutschen Post. Du erinnerst dich an die Geschichte von meinem dem Schlüssel, den ich per Einschreiben verschickt habe, dem Autoschlüssel.
Der dann erstmal deine eigene Adresse zurückgesendet wurde.
Und wir wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil wir nicht in den Briefkasten geguckt haben. Aber haben uns schon mal bei der Post beschwert und haben eine Sendungsverfolgung gestartet. Und nachdem das alles längst aufgeklärt war, wir haben ja lange gebraucht, um das im eigenen Briefkasten zu relativ viel später danach kriege ich ein Schreiben von der Deutschen Post. Ihr Anliegen 24023340070. So, guten Tag. So, dann kommt nochmal. Diese Schreiben sind alle maschinell gefertigt. So schlimm. Wir kontaktieren Sie bezüglich Ihrer Sendung. Krasse Zahlen-Buchstaben-Kombination. Gestern, gerne haben wir Ihr Anliegen aufgenommen. Also das Anliegen war, wo ist unser scheiß Paket? Und haben heute eine positive Nachricht für Sie. Ihre Sendung mit der Nummer wurde von uns am 8.2. bei Ihnen ausgeliefert. Da bin ich mich so gefreut über diesen, das ist der sinnloseste Brief, der jemals geschrieben wurde. Und auch, also wenn er nicht maschinell gefertigt worden wäre, vielleicht wurde er das auch nicht, müssen die sich doch auch krass gewundert haben.
Ja.
Wir haben eine gute Nachricht für Sie.
Da haben Sie bestimmt in der Pause drüber gelacht.
Ihre Sendung wurde bei Ihnen alles richtig gemacht.
Da hat sich jemand bei uns beschwert, dass sein Paket weg ist, aber das ist bei Ihnen zu Hause.
Das ist ein Paket, das er sich selber geschickt hat.
Wo hat es aufgegeben? Was? Nur 400 Meter von seiner Haustür entfernt. Und wie viel hat er dafür bezahlt? Über 4 Euro?
So, und was
ist kriegt man ja einen Regenschirm.
Das ist meine eine Sache. Zwei sogar. Die wussten ja nicht, dass ich dann nochmal losgeschickt habe. Ja. Das ist meine eine Problemgeschichte gewesen. Dann hatte ich noch eine andere Problemgeschichte. Das ist nämlich mein Handy. Habe ich auch erzählt. Ne?
Hast du auch erzählt.
Habe ich eingeschickt, habe gesagt, Leute, das Ding ist kaputt. Dann haben die mir das zurückgeschickt. Und ich hatte keine Möglichkeit, mit denen Kontakt aufzunehmen, habe beim Kundenservice angerufen, die waren mega nett, meinten, ja, die sind immer so drauf, tut uns total leid, schick's nochmal ein, ich nochmal eingeschickt, schreib alles extra drauf, habe ich auch erzählt. Ich habe es nochmal zurückbekommen. Wieder dasselbe schreiben, ich rufe wieder an, die sagen wieder, ja, dann musst du jetzt uns eine Mail schreiben und sagen, ich beantrage eine Wandlung, so heißt das offensichtlich, und dann machen wir das schon. Dann musst du uns aber die beiden abschlägigen Schreiben von dem Reparaturdings mitschicken. Ich sag, ja, fuck, das erste habe ich mitgeschickt, einfach nochmal alles gemarkert, ich habe das nicht mehr. Oh, dann müsstest du noch ein drittes Mal einschicken.
Okay.
Dann habe ich gesagt, ich schicke es nicht noch ein drittes Mal ein, ich schreibe eine E-Mail, habe nochmal alles erklärt, habe so eine lange E-Mail geschrieben, habe gesagt, top, Kundenservice, super freundlich, aber euer Partner, mit dem ihr zusammenarbeitet, so, die haben mir geholfen, die Verhandlung, ich habe das Schreiben nicht mehr, hier, es ist gleichlautend, bitte akzeptiert es. Dann habe ich zurückgeschrieben bekommen, nee, geht nicht. Kann keine Wandlung sein, weil Begründung ist, Gewährleistung ist es nur dann, die gilt für 2 Jahre, wenn der Schaden schon von Anfang an im Gerät angelegt war.
Und wie kann man das beweisen? Also
das kann man nicht beweisen. Mhm. Dann habe ich gesagt, Moment mal, aber das ist, dafür ist doch eine Garantie da. Wenn ich ein Handy kaufe und das ist kaputt, dann habe ich Garantie. Wenn ich ein Handy kaufe und nach 3 Monaten geht es kaputt, dann habe ich Gewährleistung. Ja, aber dann müssen Sie uns nachweisen, dass. Und dann haben Sie noch die Frechheit besessen, mir zu schreiben, dass der Port, dass es nicht mehr lädt, dass es dadurch kommt, durch das häufige Ein- und Ausstecken.
Oh, das ist aber frech.
So, jetzt habe ich geschrieben. Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Beschwerde-E-Mail geschrieben und ich behalte mir vor, auch noch weitere Schritte zu ergreifen.
Endlich haben wir wieder eine neuen Beitrag zur Rubrik Benny nervt Kundenservice-Mitarbeiter. Genau.
Hallo Benjamin. Eine Wandlung ist in deinem Fall nicht möglich. Die Fehler weisen auf eine unsachgemäße Bedienung auf, was nicht im Garantiefall abgedeckt ist. Ein defekter Ladeport ist nicht von Anfang an gewesen, sondern durch die Abnutzung von Einstecken des Ladekabels verursacht. Das Mikrofon kann sich durch Herunterfallen vom Endgerät gelöst haben und somit keine Funktion defekt sein. Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben und läuft 24 Monate. Ja, geil. Wenn das Gesetz das vorschreibt, dann umgehen wir es einfach, damit wir nicht haften. Sie deckt Schäden ab, die Ware von Anfang an zumindest im Ansatz hatte. Damit können Verbraucher die Ware in den ersten 6 Monaten einfach reklamieren. Nach Ablauf von 6 Monaten muss der Käufer beweisen, das geht für 24 Monate. Das heißt, wenn im 7. Monat oder muss der Käufer beweisen, dass der Schaden von Anfang an vorhanden war. Im Gegensatz dazu ist die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder des Händlers. Dauernde bla 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 bla. Der Fehler war
nicht. War noch in deinem Fall? Was stand da? In deinem Fall?
Handelt es sich nicht um Gewährleistung, weil der Fehler nicht von Anfang an vorhanden war.
Mhm, weil du das ab und zu geladen hast.
So, jetzt habe ich geschrieben, liebe Katharina, danke für die ausführliche Erklärung, die ich allerdings aus mehreren Gründen seltsam finde. Wie soll bewiesen werden, dass ein Schaden von Anfang an bestand? Das dürfte in fast jedem Fall unmöglich sein. Wenn das Gerät von Beginn an beschädigt ist, ist es ein Fall für die Garantie. Wenn nach mit 24 Monaten Gewährleistung geworben wird, muss man doch aber davon ausgehen können, dass das Gerät in dieser Zeit funktioniert, wenn es nicht unsachgemäß benutzt wurde. Ansonsten hat niemand was von der flashy angepriesenen Gewährleistung oder wie soll so ein Fall aussehen, in dem man nach 20 Monaten Recht bekommt. Beide Schäden bestanden auch bereits vor dem kleinen Kratzer am Display, der zudem aller Erfahrung nach nicht für die Schäden verantwortlich sein kann, sollte. Du schreibst, dass ein defekter Ladeport nicht von Anfang an bestand, sondern durch Abnutzung in Klammern Ein- und Ausstecken entstanden sei. Was soll ich denn mit dem Ladeport machen, außer dort Kabel ein- und auszustecken? Das ist der einzige Funktionszweck des Ports. Ich habe sehr viele Geräte, deren Kabelports ich seit vielen Jahren nutze und sie tun das, was sie tun sollen, funktionieren. Hier kann kein schadhaftes Verhalten meinerseits bestehen. Eine solche Abnutzung durch Benutzung ist nicht akzeptabel und auch nicht üblich.
Abnutzung durch Benutzung ist sehr, sehr schön.
Das Mikrofon war bereits sehr früh beschädigt, aber ich habe das lange Zeit hingenommen. Vermutlich auch ein Fehler, aber ich will nicht so ein Mensch sein, der ständig überall herumpöbelt, reklamiert und auf sein Recht pocht. Doch als der Port hinzukam, war es zu viel, weil das Gerät nicht mehr nutzbar war. Und das im Grunde schon ein Jahr nach Kauf. Ich kann nicht beweisen, dass ich das Mikrofon nicht beschädigt habe, halte es aber für ausgeschlossen. Das Gerät war ansonsten in tadellosem Zustand, ist mir nicht ein einziges Mal heruntergefallen. Das kam erst wesentlich später und hat besagte kleine Stelle verursacht. Ein doch recht teures technisches Gerät sollte mindestens über die 2 Jahre in der Lage sein zu laden. Es ist ja schon absurd, dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass die Geräte in der Regel nach 2 Jahren unbrauchbar sind und die EU hat ja auch endlich was dagegen unternommen. Ich will nicht kleinkariert sein, aber es ist sehr frustrierend, wenn ein teures, nötiges Alltagsgerät nicht funktioniert, ich es dann 2-mal einschicke, fehlerhafte Rückmeldungen erhalte, vom sehr guten Kundenservice verständnisvoll gebeten werde, eine Wandlung zu beantragen, damit die dann abgelehnt wird. Wenn ein defekter Ladeport kein Wandlungsgrund ist, wäre es gut, wenn der Kundenservice am Telefon nicht suggerieren würde, dass wir das schon hinkriegen. Eigentlich wollte ich das auf sich beruhen lassen, weil es sich selten lohnt, dem nachzugehen. Aber ich finde das in vielfacher Hinsicht falsch. Die Hersteller kommen mit schludrig zusammengebauten Geräten davon und ich belohne das, indem ich noch mehr Geld hinterherwerfe. Ich investiere Zeit, die ich nicht habe, um mehrfach zur Post zu gehen, zu telefonieren und Mails zu schreiben, muss mich zuvor lange mit einem schlecht funktionierenden Gerät herumschlagen und habe am Ende nicht mal ein Ergebnis. Das ist nicht okay und ich bin genervt davon, dass ich mich jetzt erkundigen muss, wie ich damit weiter umgehen kann. Es ist vor allem schade, weil ich so erstaunt davon bin, wie einfach und unkompliziert es bei euch ist, jemanden zu fassen, kriegen, ein echtes Gespräch zu führen und tatsächlich geringe Wartezeiten zu haben. Eure Homepage ist übersichtlich, alles ist super optimiert und kundenfreundlich. Nur leider kriege ich ein offensichtlich fehlerhaftes Gerät nicht ersetzt.
Viele Grüße. Schön, gut.
Das habe ich geschrieben.
Und wann hast du das geschrieben?
Wurde abgelehnt. Haben sie mir nochmal geschrieben.
Nochmal das Gleiche, oder was?
Ja, nee, was anderes. Diesmal hat Kai geschrieben. Katharina hatte keinen Bock mehr oder war nicht im Dienst. Die gesetzliche Gewährleistung deckt unabhängig vom Anbieter nicht alle in 24 Monaten auftretenden Defekte, sondern nur aussehen, bla bla. Wir haben nochmal humorlos einfach das geschrieben.
Das ist aber frustrierend.
Unser Kundenservice versucht immer, die für dich optimale Lösung zu finden. Nach bestimmten Summen wird der Fall im Nachgang allerdings nochmal geprüft. Dabei orientieren wir uns notwendigerweise an der aktuellen Rechtslage. Also wenn es für uns zu teuer wird,
dann suchen wir Lücken im System. Eieiei, okay.
Das ist doch scheiße.
Das ist scheiße, ja.
Wie gehen denn Leute damit um, die wirklich wütend sind? Also so richtige, die schon beim ersten Mal in Brass geraten.
Die rufen da wahrscheinlich an und meckern die Leute voll, die ihnen das sagen, was ihr Konzern sagt, was sie sagen müssen.
Was so, jetzt? Nächste E-Mail.
Nächste E-Mail.
Der Lieblingsklempner.
Ja.
Habe ich auch vielleicht erzählt. Sag war bei uns im Hause, weil wir einen nicht funktionierenden Abfluss hatten.
Nee,
es staute sich immer im Waschbecken und staute sich und staute sich. Okay. Haben wir alles probiert. Ich habe sogar den Siphon abmontiert, ich habe es gereinigt, ich habe den ökologisch schrecklichen Rorax-Vernichtungsreiniger da reingepackt. Ich habe alles probiert. Dann kam der Klempner und der Klempner hat da mit irgend so einer Spirale da rumgenudelt und hat das freigepustet und hat hinter gesagt, funktioniert wieder. Hatte das mir präsentiert. Es floss auch besser ab, aber nicht so ganz richtig. Ich guckte ein bisschen skeptisch. Er sagte, nee, hier bildet sich ein Strudel. Braucht jetzt noch ein bisschen, aber wenn sich der Strudel bildet, heißt das, es zieht, dann ist alles gut. Geht er weg. Problem war halt nicht gelöst. Es floss besser ab, aber immer noch lange nicht gut.
Mhm.
Und dann haben wir da angerufen und gesagt, sie müssen nochmal wiederkommen. Das ist nicht gelöst. So. Und dann haben die gesagt, nee, wir haben nochmal gesprochen, das ist alles, was wir tun können, jetzt müssen sie sonst ein Rohr rein. Also dann kann das Problem nicht da sein, wo wir hinkommen, jetzt müssen sie einen Rohrreiniger kommen lassen. Die können das machen. Und ich dachte mir schon, ja scheiße, dann haben die uns die Kontaktdaten gegeben. Und dann kam der Rohrreiniger, nachdem wir schon die erste Rechnung bezahlt hatten. Und der Rohrreiniger hat gesagt, was haben die euch denn erzählt? Ich guck mal in den Keller. Und im Keller war halt so ein Rohr und das war so ein bisschen abgesackt. Weil das ist gefährlich, das kann sich lösen, dann habt ihr hier Wasserschaden im Keller, ich mach das mal hoch, das müsst ihr da anbohren. Hat uns das alles erklärt und meinte, jeder Klempner, der hierher kommt, muss als erstes bei sowas prüfen, die Rohrleitung und auf jeden Fall in den Keller gehen. Wenn die das nicht machen, haben die nicht alle Latten am Zaun. Ich habe schon mein Schicksal geahnt und habe gedacht, ja, ich habe halt das abgenommen und unterschrieben und den nach Hause geschickt. Also da komme ich jetzt nicht mehr dran. So. Und dann habe ich geschrieben, vielen Dank, die Firma war hier und konnte das Problem lösen, war allerdings sehr irritiert
darüber. Also du hast den ersten Klempner sozusagen nochmal
angeschrieben. Ich habe den nochmal angeschrieben. Ja. Ich habe gesehen, die waren sehr irritiert darüber, dass die Klempnerfirma darauf verwiesen hat, dass es eine Rohrreinigungsfirma braucht. Tatsächlich war ein Rohr, was ich gerade erzählt habe, bla bla bla, muss ich nicht alles wiederholen. So, durch das abgesagte Rohr, er konnte das Problem in wenigen Minuten erkennen und beheben. Wir haben das Geld nun schon an Sie überwiesen, aber es fühlt sich nicht richtig an, wie die Sache gelaufen ist, da wir 180 Euro für eine falsch ausgeführte Arbeit geleistet haben. Mindestens wollte ich Ihnen die Rückmeldung für die Zukunft geben, fände aber eine Teilrückerstattung angemessen. Ich wünsche Ihnen natürlich trotzdem ein wunderbares Wochenende.
Sehr freundlich.
Also ich schreibe ja solche Mails nie, aber das war so ein Doppelschlag. Ich war gepisst von dem der Post, ich war gepisst von dem Handy, ich war gepisst von dem Klempner und habe gedacht, jetzt reicht's mir. Ich muss mal einmal in meinem Leben muss ich mal solche Mails schreiben und dann bin ich trotzdem noch so mega freundlich. Und dann kommt nichts. Und dann schreibe ich einen Monat später einfach nur, aber gar keine Rückmeldung, finde ich schon schwach. Und jetzt schreiben die: Wir antworten prinzipiell nicht auf solche Vorwurfsmails.
Ja, ja, ja.
Sollten Sie mit unserer Arbeit unzufrieden sein, tut uns das sehr leid. Wir sind für ein offenes Telefongespräch gerne bereit. Sollte dann ein Verschulden von unserer Seite vorliegen, würden wir uns auch persönlich dafür entschuldigen. Nach Rücksprache mit unserem Mitarbeiter sehen wir in dem Fall kein Verschulden unsererseits.
Unsererseits. Und das steht auch prinzipiell.
Ganz viele Rechtschreibfehler, aber das darauf will ich nicht hinweisen, sondern erstmal bin ich wirklich kackdreist, auf so eine Mail gar nicht zu reagieren, dann zu sagen, das sei eine Vorwurfsmail, wo ich das alles sachlich erläutert habe.
Ja, absolut keine Vorwurfsmail.
Und auch gesagt, ich weiß, ich habe schon überwiesen, aber Und dann sagen, wenn nach einem Telefongespräch rauskommt, dass wir einen Fehler gemacht haben, dann würden wir uns entschuldigen.
Entschuldigen.
Aber Geld sehen sie auf gar keinen Fall.
Gar keinen Fall. Fertig? Ist das nicht weitergegangen? Das war am 17.04.
Ich überlege, ob ich da einfach mal aufschlage und anklopfe und einfach mal vorbeigehe. Die sind hier um die Ecke.
Können wir das filmen? Für YouTube?
Weil das geht nicht. Das ist... Die sind garantiert konfrontiert mit echt arschigen Mails.
Mhm,
und ich finde es auch gut, wenn sie sagen, bei so einem Ton antworten wir nicht.
Ja.
unterstütze ich. Aber das ist nicht so eine Mail.
Nee, ist es nicht.
Lieblingsklempner. Ja,
prinzipiell nicht auf solche Vorwürfe.
Don't go Mails. To
Punkt, Punkt, Punkt. Auch passiv-aggressiv ja, dabei.
Super passiv-aggressiv.
Eieieiei.
Bitches. Eieiei. So, das sind meine Eskapaden.
Oh. Also da sieht man ja, dass man sich vielleicht den Stress einfach sparen sollte und dann scheißt man halt aufs Geld.
Ja, aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht unser System und unsere Gesellschaft aufgebaut sein.
Offenbar schon. Wobei, vielleicht bist du auch einfach zu freundlich. Vielleicht ist das das Problem. Weil mein Schwiegervater zum Beispiel hat ungefähr 150 verschiedene Geschichten, wie er sich immer irgendwelche Vorteile dadurch rausgeschlagen hat, wenn irgendwas nicht hundertprozentig richtig so war, wie es sein sollte, dass er da so lange hingegangen ist und so lange angerufen hat und so lange gemeckert hat, bis er dann richtig profitiert hat davon. Ja,
aber was hat der dann für einen Stundenlohn am Ende?
Weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es auch ums Prinzip.
Ja, das ist ja für mich nicht. Aber irgendwie, nee. Also einfach, weil ich beide Seiten kenne. Ich kenne das auch, dass man zu Unrecht angepöbelt wird.
Ja.
Dass man dann das finde ich auch nicht okay. Und da möchte ich die auch bestärken, dass sie auch da Kante zeigen.
Aber auch seltsam, dass du tatsächlich nicht einfach anrufst. Ich dachte, das wäre eher dein Style, als
ja, lange Mail zu schreiben. Ja, ich war dann so genervt und das will ich dann auch nicht. Dann denke ich auch, oh Gott, ich kriege am Ende eh kein Geld. Und jetzt irgendwie...
Hast du Sorge?
Ich bin einfach auch ungern in dieser Rolle des Beschwerdeführers.
Hast du Sorge, dich dann vielleicht eventuell nicht zurückhalten zu können? Dass du dann vielleicht doch unfair wirst der Person gegenüber?
Ich kann mir sehr gut vertrauen. Ich werde dann unfair, wenn es gerechtfertigt ist.
Mhm.
Und dann bin ich sehr, sehr gut darin, unfair zu sein.
Gerechtfertigt unfair, finde ich sehr, sehr, sehr schön.
Also, wenn wir wirklich, wenn es kippt, das hatte ich immer erzählt in der Corona-Zeit, als ich immer diese ganzen Leute,
ja.
Wenn das so ein Punkt überschritten wird, wo ich weiß, jetzt kann ich von der Leine gelassen werden, jetzt gibt es für die Gegenseite keine
ja.
Redeeming Qualities
ja.
mehr,
ja.
Dann laufe ich zur Höchstform auf.
Da kommt dann dein Vater in dir durch.
Ja, der ist ja, nee, der ist ja nicht so. Der beschwert sich auch nie über irgendwas.
Nein?
Niemals.
Oh, okay, das hätte ich anders eingeschätzt.
Niemals.
Das ist interessant, okay.
Glaube ich. Also ist mein Eindruck, dass der nicht...
Nicht dazu neigt, sich zu beschweren.
Wenn, dann ganz, ganz höflich und zurück.
Mhm. Okay, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass der auch, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt oder tatsächlich auch ungerecht behandelt wird, dass der da schon
doch, du hast recht.
Klare Ansagen doch. Macht.
Ich glaube, das wird auch ein bisschen schlimmer. Ich habe das neulich gehabt, da hatte ich ihn am Telefon, da hat er... unsere Tochter vom Schwimmbad abgeholt, weil ihr irgendwie Bauchweh hatte oder sowas. Und ich hatte keine Zeit, konnte nicht hin. Und dann war auf dem Parkplatz vom Schwimmbad. Und um da rauszufahren, musst du an der Schranke und du gehst da eigentlich hin und dann badest du da und dann kriegst du so einen Wisch und dann steckst du den da rein. Und er hat sie aber nur kurz abgeholt und wollte wieder raus und hat auf so einen Knopf gedrückt, und damit sich jemand meldet. So kann. Und ich war live am Telefon dabei. Und dann ist niemand rangegangen und dann wurde er schon ungeduldig. Ich meine, was ist das hier? Das kann doch nicht, was ist hier? Ich drücke jetzt hier den anderen Knopf, ich drücke jetzt hier beide Knöpfe. Und irgendwann kam live, das war, als würde ich Studio Braun hören oder so, kam die Stimme von diesem Typen so, ja, hallo. Und dann hat er relativ schnoddrig irgendwie sowas gesagt. Ja, können Sie die Schranke aufmachen? Ich habe hier nur meine Enkeltochter vom Schwimmen abgeholt oder so ähnlich. Und dann hat der Typ so richtig geil reagiert. Er hat gesagt, ich könnte die aufmachen. Und da hat mein Vater gar nicht verstanden. Und dann hat er sowas gesagt, so, ja, wenn Sie mich freundlich bitten, dann könnte ich das wohl tun.
Wow.
Und? Ja, das hat mein Vater erst gar nicht verstanden. Und meinte, was ist denn jetzt, was ist denn hier los? Und dann ist sie einfach aufgegangen. Aber da hat er mal richtig einen mitbekommen. Und ich finde auch, dass er wirklich ein bisschen rotzig da. Er war genervt davon, dass da überhaupt eine Schranke war und so, aber das passiert mir nicht.
Hast dich besser unter Kontrolle.
Ich bin da, aber vielleicht kommt das mit dem Alter.
Oder bist empathischer deinem Mitmenschen gegenüber.
Ich kann mir vorstellen, dass man mit dem Alter weniger empathisch wird.
Prinzipiell?
Also ab einem gewissen Alter.
Ich glaube, man sucht sich das ab einem bestimmten Alter besser aus, wem gegenüber man empathisch ist und wem nicht.
Vielleicht.
Das, bei manchen tritt man sein.
Einfach nur noch zu.
Ja. Ich möchte auch eine kleine Geschichte erzählen.
Bitte.
Es begab sich vergangenes Wochenende. Du weißt natürlich, wie es bei mir zu Hause aussieht, aber damit man das versteht, muss ich es ganz kurz erklären. Ich lebe in einer mehrgeschossigen Wohnung und im obersten Geschoss, also quasi unterm Dach, befindet sich mein Wohnzimmer mit Fernseher und einem so Spaß-Entertainment, was man so haben sollte. Das findet man da oben unterm Dach im zweiten Stock. Im Stockwerk darunter, also das ist verbunden mit unserer Küche und die ist dann im ersten Stock und da sind alle anderen Räumlichkeiten letzten Endes im ersten Stock. Und es ist so, dass unsere Katzen ja in aller Regel irgendwann, also die schlafen bei uns im Bett und sind niedlich und kuscheln mit uns, aber irgendwann fängt Carter Gordon an zu nerven, indem er am Schrank kratzt, weil er Aufmerksamkeit oder Futter will und dann sperren wir immer beide Katzen in die Küche und dann haben die halt das große Wohnzimmer, da ist ein Katzenklo, da sind Trinkmöglichkeiten und so, da passiert ihnen nichts, ja. Da pennen die dann meistens dann in der Nacht irgendwann, wenn wir sie wegsperren. So, und da gab es dann die Situation, vergangenes Wochenende, es war eigentlich alles wie immer, wir haben sie nachts irgendwann wieder weggesperrt, dann haben wir da am nächsten Morgen in dem Wohnzimmer gefrühstückt, haben dann so unsere Sachen wieder runtergeräumt in die Küche und dann guckt meine Frau beim Runtergehen der Treppe so nach links, da stehen meine ganzen Instrumente, da ist so ein Teppich und sie denkt, ach du meine Güte, eine Katze in geschissen. Mhm. Ab und zu kommt das vor. Ganz selten, aber ab und zu liegt Katzenscheiße irgendwo. Das passiert einfach ab und zu. Keine Ahnung warum und wer das macht, aber ist so. Und dann meint sie schon, was ist das denn? Und dann höre ich nur, was ist denn jetzt passiert? Was kann denn ekliger sein als Scheiße? Und dann meinte sie, oh, komm mal schnell. Und dann bin ich hingekommen. Und dann hat man gesehen, also zeige jetzt ein, ja, also vielleicht so groß wie so ein Ü-Ei-Inneres. Ein bisschen schmaler, ein bisschen länger, aber so von der Größe her einfach so, das sah aus wie Scheiße oder Kotze, so irgendwie so eine undefinierbare, so hellbraun von der Farbe, keine Form, kam irgendwo raus, keine Ahnung. Daneben nochmal das gleiche in kleiner und daneben in, ich sag mal, perfektem Zustand, die genaue, würde ich sagen, hintere Hälfte von einer Maus.
Ah.
Also man hat so den Schwanz gesehen, man hat die beiden Hinterbeine gesehen und dann war einfach vorbei. Wow. Mit dem Körper. Und der Rest war mutmaßlich das Vorderteil, was danach irgendwie ausgekotzt wurde oder so zerfetzt. Aber zerfetzt ergibt eigentlich keinen Sinn, weil das war jetzt nicht blutig oder so oder wow. Gedärme. Aber das muss dazugehört haben.
Aber wie kann denn das sein? Wie ist die denn da hochgekommen?
Das ist nämlich genau das Ding. Seit langer Zeit haben wir schon beobachtet oder gehört, dass bei uns, wenn wir so auf dem Sofa sitzen, da haben wir hinter uns so Dachschrägen und dass man richtig in den Schrägen gehört hat, wie sich was bewegt. Ich habe immer scherzhaft von unserem Frettchen gesprochen, was in unserer Wand lebt, aber es scheint eine Maus gewesen zu sein. Und wahrscheinlich auch nicht nur eine. Wir haben keine Ahnung, wie sie aus der Wand den Weg ins Wohnzimmer selber gefunden hat. Also irgendwo.
Feindliches Territorium geraten.
Aber absolut. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, die hatte keine Chance, weil die bestimmt nicht mehr zurück konnte.
Das ist wie wenn du in so einem Videospiel in so ein Gebiet kommst, wo die Gegner zu krass
sind. Du bist noch nicht stark genug, um da zu bestehen. Und die hat keine Chance gehabt. Und unsere Katzen, ich vermute Gisu, haben die erste Maus ihres Lebens gerissen.
Vielleicht sollen wir die mal hier ums Haus schicken.
Ja, die könnten was tun. Ja,
alles über Mäuse.
Die haben übrigens heute Geburtstag.
Die beiden.
Die beiden Katzen.
Herzlichen Glückwunsch.
Sie werden 11, respektive 62 oder 61 in Menschenjahren. Mhm. Ältere Herren, bald gehen sie in Rente. Heute am 1. Mai.
61 die erste Maus gerissen.
Ja.
Ja, geil.
Ja, das war aufregend.
Und was habt ihr dann damit gemacht?
Meine Frau konnte nichts, sie fand das zu schlimm. Ich habe mir dann Handschuhe angezogen und ganz viel Küchenrolle und habe das dann so aufgenommen und dann haben wir es weggeschmissen in den Hausmüll. Ja. Und den dann auch weggeschmissen und Teppichreiniger und sowas benutzt. Also ich habe mich dann darum gekümmert, aber das war schon.
Die arme Maus.
Ja, arme Maus. Ich habe aber auch so ein kleines bisschen Stolz für die Katzen verspürt, sodass sie mal endlich ihren Trieb nachgehen konnten. Mhm. Ich meine, die sind ja völlig verkümmert. Die
offensichtlich nicht.
Nee, das stimmt.
Sauberen Abtrennung, da kicken die Instinkte rein.
Das war, also da habe ich Bilder im Kopf, wie das passiert ist. Manchmal, wenn gerade Grisou, wenn er mit irgendeinem Spielzeug spielt und das dann so jagt und das dann erlegt, in Anführungszeichen, dann sitzt er meistens so ein bisschen da drauf und haut immer so mit seinen Hinterfüßen, aber mit ganz weit ausgefallenen Krallen so auf dem Vieh rum. Und das habe ich mir so vorgestellt, wie er damit wahrscheinlich einfach die Maus zerteilt hat.
So ein krasser Dinosaurier, ja, mit seinen
wirklich scharfen Krallen. Richtig krasses Haus, Raubtier einfach.
Ja.
Sind einfach ordentliche Raubtiere. Ich meine, die haben sehr, 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 sehr viele Insekten schon getötet in ihrem Leben. Aber so ein Wirbeltier, das erste Wirbeltier. Eine Mischung aus Stolz, Ekel und natürlich auch Mitleid für die Maus. Aber was kommt hier auch bei uns da rein, nicht?
Aber wenn ihr dann mehr habt, das könnte auch ein Problem sein.
Wenn wir mehr Mäuse haben.
Ja, die kacken dann alles in eurer Wand voll und so.
Ja, was soll man machen, ne?
Und da kann man ran. Rein. Aufbohren, keine Ahnung.
Ja.
Meine Oma hatte früher einen Marder im Dach. Und das erinnere ich noch, die sind ja groß.
Mhm.
Und wenn ich dann da geschlafen habe, dass das manchmal wirklich, da hat man richtig was gehört oben, hat sie da Fallen auch gestellt, oben auf dem Dachboden lag dann die Kacke und so. Und dann hat sie
die waren nicht in den Wänden, sondern tatsächlich
auf dem Dachboden. Und dann aber auch in den Wänden. Und die hat den monatelang, hat sie alles versucht, um den zu jagen und da rauszukriegen. Und war sehr schwierig. Aber irgendwann war er weg. Wahrscheinlich eines natürlichen Todes dann gestorben.
Aber da habe ich so Sorge vor, wenn die einfach, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist nicht die einzige Maus. Wir haben seitdem nichts mehr gehört.
Ja.
Aber das war vorher auch immer nur sehr unregelmäßig. Von daher ist es jetzt noch keine Entwarnung.
Ja, wenn die einfach verrecken.
Wenn die einfach verrecken, weil das stinkt ja auch irgendwann, wenn die verwesen.
Ja, ja.
Und dann ist wahrscheinlich auch echt ein bisschen zu spät.
Das ist auch ein ekliger Geruch. Wir hatten das mit den Ratten ja auch so.
Ja. Naja, das wollte ich gerne noch erzählen. Und dann hätte ich jetzt noch eine letzte, es ist noch eigentlich nochmal ein Paula Hartmann-Callback. Meine Mutter war ganz begeistert davon, dass ich da so lange drüber gesprochen habe. Letzte Folge.
Ernsthaft?
Nein.
Das heißt, ich war ihr größter Verbündeter.
Manchmal ist das auch ein bisschen langweilig. Also bei der Paula-Hammer-Geschichte tat mir Benny ein bisschen leid, hat sie gesagt.
Hörst du das? All die Leute, die sich beschwert haben über mich und sich lustig gemacht haben über mich. Guck mal, ich bin doch für manche Leute auch noch da.
Ja, natürlich bist du für manche Leute auch noch da. Habe ich gerade gesehen, dass du frische Nachrichten aufs Handy bekommen hast?
Nein.
Okay.
Das sind alte.
Alte Nachrichten. Und zwar ist es insofern ein kleiner Callback. Ich habe jetzt ja viel über das aktuelle Album Kleine Feuer gesprochen und ich habe mich jetzt ein bisschen oder sogar ziemlich doll reingehört in das erste Album Nicht verliebt. Und ich werde jetzt, keine Sorge, nicht ganz viel über das Album sprechen, sondern ich möchte nur über den allerersten Song sprechen des Albums, der heißt Nie verliebt. Und der fängt an mit der Textzeile: Wer bin ich, dass du denkst, du hast ein Recht auf meine Zeit? Und ich habe von Anfang an gedacht...
Ja, müsste es nicht heißen, wer bist du?
Ja, eben. Und das ist ja das Besondere daran.
Ja.
Weil, also ich habe es erstmal so hingenommen, ja gut, ne, irgendwo hat sie auch zu wahr, um schön zu sein und so. Das passt irgendwie so ein bisschen zu ihrem Style. Aber dann hat es Klick gemacht. Das beschreibt exakt das Gefühl, was du in mir verursachst, wenn du mich so in deinem Terminkalender hin und her schiebst.
Ich habe keinen Terminkalender,
aber ich weiß. Sag mal. Ich meine im übertragenen Sinne. Ne? Wenn wir verabredet sind und du mir kurz vorher dann sagst, nee, jetzt doch nicht. Oder,
wer bin ich? Achso, wie behandelst du mich? Was für einen geringen Status
habe? Ja, wie wenig bin ich eigentlich wert, dass du denkst, du hast ein Recht. Ja.
Paula Hartmann ist deine Stimme.
Deswegen ist sie mein Kraft hier.
Endlich gibt sie dir die Worte, die du brauchst, um zu bestehen. Aber
verstehst du, das hat mich berührt. Ganz tief berührt.
Guck mal,
toller Song.
Toller Song.
Tolle Künstlerin. Nächste Woche Konzert, ich freue mich. So, du hast jetzt auch dein Handy nochmal gezückt.
Ich habe mein Handy nochmal gezückt, um nochmal so ein paar, ganz zum Schluss, ein paar kurze Sachen rauszuschmeißen, die vielleicht ein bisschen leichter sind als viele der schweren Themen, die wir heute bewegt haben. Wir haben viel von Tod gesprochen. Toter Oster, tote Maus, totes Huhn.
Punkt.
Punkt. Drei tote Sachen.
Drei tote Sachen, drei tote Wirbeltiere.
Drei tote Wirbeltiere. Wir haben ja vorhin festgestellt, der Mensch ist auch nur ein sonderbares Tier.
Das sieht das gerne Kajak fährt, anders als alle anderen Tiere.
Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, eine kurze, die dich ein bisschen verkrampfen lässt.
Cool.
Aus dem Urlaub. Und zwar mussten wir eine Fähre bekommen.
Mit dem Auto oder ohne Auto?
Nee, wir sind mit dem Auto zur Fähre gefahren und dann ohne Auto, um auf eine Insel zu kommen. Wir wollten den Tag auf der Insel verbringen und wir hatten uns das irgendwie rausgesucht und Ich weiß nicht genau, was der Grund war dafür, dass wir relativ knapp dran waren, aber wir waren sehr knapp dran und wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen. Und haben gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal. Achso, wir haben einfach vorher nicht geguckt, wann die fährt. Wir haben halt gedacht, die fährt jede Stunde. Also ist auch so. Oder ich weiß es nicht ganz mehr ganz genau, aber es war so, dass wir dachten, wir fahren einfach mal hin. Und dann waren wir aber so knapp dran, dass wir mit Ankunft gerade die Fähre wirklich abfährt. Und dann dachten wir, das ist ja jetzt irgendwie scheiße, weil dann eine Stunde warten ist auch blöd. Egal, wir versuchen es und wenn nicht, fahren wir woanders hin und machen den Tag was anderes.
Alternativ hätten wir mit dem E-Roller schon mal ein paar Stationen
hätten wir auch
vorfahren können.
Übers Wasser, genau, mit so einem E-Submarine. Und dann fahren wir und kommen dann am Hafen an und da ist niemand und nichts und da sind ein paar Parkplätze vor dem Terminal und das Schiff steht da und es sind keine Menschen da. Und dann gehe ich rein, um zu gucken, weil wir nicht auch nicht wussten, ob wir da parken dürfen. Und es war schon irgendwie 2 oder 3 Minuten nach Abfahrt der Fähre. Mhm. Und dann sage ich irgendwie, ist die Fähre schon los? Sie sagen, nein, die Fähre steht da noch. Ihr könnt jetzt noch ganz schnell euch da ein Ticket kaufen. Dann meine ich, können wir da parken? Und da sagen die, nö, das ist nur Kurzzeitparken. Ihr müsst, wo sollen wir denn parken? Und dahinter war halt so ein riesiges Parkhaus. Und dann waren die so, in dem Parkhaus. Und dann sind die 3 mit dem Auto in das Parkhaus gefahren, was relativ lange, wir mussten ja so rumfahren und hochfahren, Platz und dann zu Fuß runter und ich habe in der Zeit die Tickets gekauft. Und dann stand ich da, volle Fähre, komplett voll, hunderte von Leuten an Bord. Ich stehe in diesem Terminal und der letzte Typ, der noch an Bord muss, geht im Grunde schon durch die Schranke und ich warte auf den Rest meiner Familie und die Sekunden verstreichen. Und da habe ich sehr an dich gedacht.
Ja.
Und was in dir los wäre,
oh Gott,
in
ja.
dieser Situation.
Ja.
Und dann kamen die angerannt fröhlich und wir sind noch von dem Typen durch die Schranke gelassen worden und sind zu viert und auf dieses Schiff gegangen.
Haben die sich sichtlich beeilt?
Ja.
Ja, okay.
Haben sie.
Das ist
aber mit guter Laune. Und die waren auch alle super nett. Und es ist auch nicht so gewesen, dass die Fähre unseretwegen später abgefahren ist.
Mhm.
Weil der Typ, der noch mit an Bord musste, war noch tatsächlich noch nicht fertig und ist dann mit uns zusammen raufgegangen. Es war die letzte Sekunde. Und diese Momente, bevor wir, und das dann noch zu machen und durchzuziehen, ich glaube, du wärst einfach, hättest gesehen, es ist vorbei, wir gehen weg. Ich hatte den Eindruck, du hättest dich da nicht hingestellt. Und
also ich wäre wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee gekommen, 2 Minuten nach Abfahrt überhaupt zu fragen, ob das noch geht. Wenn ich das gemacht hätte und mir wäre gesagt worden, ja klar, kein Problem, Sie können auch noch ins Parkhaus fahren, das kriegen wir hin.
Ja, ich glaube, ganz so war es nicht.
Nee, aber,
das
war ja trotzdem irgendwie so die Sachinformationen, die man irgendwie da hätte rausziehen können. Ich glaube, dann hätte ich das hinbekommen, aber ich glaube, diese Zeit zu warten, bis dann endlich der Rest ankommt, das wäre ganz, ganz schwierig für mich gewesen.
Ich habe das auch gespürt, aber es war auch ein bisschen geil. Es war dieses, das Unmögliche noch möglich machen. Es gibt einen Weg. Du kannst es schaffen.
Das Unmögliche möglich machen. Mit Gewalt notfalls.
Ja.
Auch da wäre Gewalt eine Möglichkeit
also gewesen. Also es gibt einfach immer noch diesen, ich verlasse mich sehr auf diesen Puffer, den alle Menschen immer für alles lassen, nur ich nicht.
Alle lassen ihn letztlich nur für dich.
Ja, so ein bisschen. Und für sich natürlich auch, aber ich nehme Gebrauch davon.
Ja.
Also was passiert dann eben mal? Und das war gut. Und dann waren wir an Bord und alles war toll.
Wer sind die, dass du denkst, du hast ein Recht auf deren Zeit?
Genau. Ja, das ist natürlich schon, da habe ich schon, wenn da eine ganze Fähre wartet und die Leute deswegen nachher am Ende 10 Minuten später ankommen würden, das wäre mir schon super unangenehm.
Würdest du, wenn du, also jetzt angenommen, du hattest jetzt das Pech, die Bahn ist losgefahren. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, weil nachts um 20 Minuten ist schon irgendwie scheiße. Aber sagen wir mal tagsüber, du fährst mit der Bahn irgendwie irgendwo hin, nach Hause oder auch irgendwo, wo du vielleicht sogar einen Termin hast und da will die Bahn gerade losfahren, die Türen gehen zu. Bist du eine Person, die dann immer noch reinrennt und sich schließende Tür durchquetscht und im Grunde dann auch damit dazu beiträgt, dass die später losfährt?
Das nicht. Aber ja, ich springe noch rein, aber ich mache nicht die Tür wieder auf und blockiere sie oder so.
Mhm, okay.
Sondern ich habe schon dieses nochmal, wenn andere Leute schon aufgeben, dass ich an ihnen vorbeijette und dann so mich schmal mache und da durchhüpfe und triumphierend in der Bahn stehe und alle anderen Leute gucken mich an als...
Also neidisch.
Nehme ich einfach gar nicht wahr, weil sie
mein
inneres Gejubel nicht wahrnehmen. Ja.
Aber aktiv aufhalten machst du nicht.
Nee, finde ich auch nicht gut.
Nee, finde ich auch nicht gut.
Ich finde, man muss schon Rücksicht nehmen auf seine Mitmenschen, aber ich finde, dort, wo es niemandem zum Nachteil gereicht, darf man sich Dinge rausnehmen, die auch nicht vorgesehen sind.
Aber manchmal gereicht es ja trotzdem Menschen zum Nachteil, was dir selbst gar nicht bewusst ist.
Ja, das muss man natürlich gut wissen. Wenn man das nicht wissen kann, dann muss man im Zweifel zurückziehen.
Mhm.
Und jetzt möchte ich dich noch fragen, zuletzt, wie es dir geht, wenn im Restaurant Besteck runterfällt.
Eigenes Besteck?
Ja. Hast du damit kein Problem?
Gar nicht, nein. Wieso sollte...
Hä? Das ist keine unangenehmen sozialen Situationen?
Nein.
Da bin ich nämlich ganz, ganz...
Ich verstehe auch gar nicht, was...
Also wenn bei uns, wir sitzen am Tisch und es fällt man wegen meinem Sohn was runter.
Ja.
Dann bin ich immer sofort ganz nervös und sage, heb schnell auf. Nee, nichts sagen, heb ihn ganz schnell auf. Warum?
Weil du nicht möchtest, dass eine neue Gabel gebracht
wird. Weil ich das schon so häufig erlebt habe, dass die Leute sofort, das ist diese Service-Orientierung.
Ja.
Und ich möchte das aber nicht. Und ich finde es auch okay, die Gabel weiter zu benutzen, auch wenn sie auf dem Boden lag.
Mhm.
Und wenn ich dann sage, nein, ist okay, ich benutze die, dann bestehen die da drauf.
Ja, ja.
Das ist nämlich das Ding. Dein Kunde, dein Gast darf nicht mit einer auf dem Boden gelegenen Gabel essen. Da sind ja vorher gerade die Mäuse drüber gelaufen. und das ist eine Situation, die ich unbedingt vermeiden will. Das heißt, ich hoffe, dass es nicht bemerkt wurde. Und dann tue ich alles so unauffällig wie möglich, die Gabel hochzuheben.
Kommt das aus einer ähnlichen Kategorie des unangenehmen Fühlens, wie dass du nicht möchtest, dass dir die Leute sagen, wie du die EC-Kartenzahlung benutzen sollst? Hat es doch mal erzählt, dass du immer versuchst, das zu verhindern, dass dir immer gesagt wird, PIN eingeben, mit grün bestätigen.
Ja. Da geht es mehr in Richtung Sport so. Ich kann das, ich bin fähig, ich will die Information nicht haben. Bei dem anderen ist es so, also ich fühle mich dann auch immer so, wenn die darauf bestehen, so als ob die sagen, bist du mega ekelhaft, dass du mit einer Gabel vom Boden isst? Das kommt hier nicht in Frage, sonst schmeißen wir dich raus, solche Barbaren wollen wir hier nicht haben. Aber natürlich ist der Gedanke eher andersrum, die sagen, voller Service und hier soll niemand, auch nur ansatzweise und so weiter. Und das, ich möchte da entscheiden dürfen.
Vielleicht gibt es ja Vorgaben vom Gesundheitsamt, die das verlangen.
Vielleicht.
Also
es ist also eine Sache, die mich für das, was es ist, überproportional doll beschäftigt.
Absolut. Und das aus meinem Munde, weil wenn mir das passieren würde, mir fällt die Besteck runter, ne? Aber ich würde dann einfach sagen, wenn das auffällt, oh hier, neue Gabel, würde ich sagen, muss nicht, kein Problem, ich kann mit der weiter essen. Wenn die sagen, nee, wir machen das, und dann sage ich, ja, okay.
Ja, so mache ich das auch.
Und zwar, ich fühle mich nicht schlecht dabei, weil ich weiß, die haben Geschirrspülmaschine.
Ja.
Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ob da jetzt eine Gabel mehr oder weniger drin ist.
Nee, das stimmt. Das hat nichts mit Energie oder sonst was zu tun.
Gar keinen Unterschied. Und dann sollen sie mir eine neue Gabel geben.
Ich will dann, da will ich den, wie heißt der, Obey Cube? Nee, Order Cube.
Order Cube.
Obey Cube.
Naja.
Der Order Cube. Und dann will ich einfach so eine Lampe haben. Kommt nicht näher. Haltet euch mal diesen Tisch her. Bitte nicht stören.
Kein neues Besteck, bitte.
Genau, kein neues Besteck, bitte. Don't. No service, no service. Das ist eine gute Zusatzfunktion.
Das passt zu einer anderen Frage, die wollte ich eigentlich in die nächste Folge mitnehmen, aber jetzt passt sie einfach zu gut. Ich lasse es nicht ungenutzt, diese Chance. Wie empfindest du die soziale Situation, wenn du mit mehreren Leuten im Restaurant bist? Sagen wir 4 Leute oder 5 oder 6.
Und an einem Tisch.
An einem Tisch, genau. Ihr seid gemeinsam am selben Tisch und dann ist klar, jetzt sollen die Bestellungen aufgegeben werden. Und dann kommt dann Kellner oder Kellnerin mit einem Blog oder iPad oder Smartphone oder wo auch immer die das heutzutage eintragen. Und dann sagen, okay, ja bitte. Die Aushandlung, in welcher Reihenfolge die Bestellung aufgegeben wird. Wie hast du da irgendwie eine Masche oder etwas, einen Trick, dass das irgendwie klar ist, dass nicht 2 Leute gleichzeitig anfangen und dass man irgendwie...
Verstehe.
Weißt du? Ja. Das finde ich schwierig.
Wie ist das so? Ich habe da kein Patentrezept, weil das so sehr situationsabhängig ist. Es gibt viele Faktoren, die da reinspielen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel, wer wird angeguckt von der kellnenden Person. kellnernden. Das machen die unterschiedlich. Also es gibt die einfach so ganz straight die Reihe durchgehen.
Ja.
Da, wo sie stehen, fangen sie an und dann machen sie das mit Blicken.
Das
super
hilft.
Souverän.
Das hilft.
Das ist das Classroom-Management 1A.
Ja, absolut.
Und es gibt auch welche, wo das nicht so gut funktioniert und da bin ich einfach sehr aufmerksam. Und wenn ich bemerke, dass alle noch so im Gespräch sind und gar nicht checken, dass da jemand steht, dann fange ich zum Beispiel häufig an.
Nee, aber das ist nicht die Situation, die ich meine, sondern es sind sich schon alle Leute am Tisch bewusst, okay, da ist jetzt die kellnernde Person. Und da ist es ja ganz häufig, gerade wenn die zum Beispiel noch, ich sag mal, oldschool mit so Block und Stift arbeiten, gerade vorgestern erlebt, heute ist Mittwoch, gestern erlebt. Dann stellt sie sich an den Tisch und fragt ihre Bestellung bitte und fängt schon an, was aufzuschreiben. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich Tischnummer.
44, ja.
Und dann hat das unwahrscheinlich lange gedauert.
Ja.
Und ich guckte die ganze Zeit super aufmerksam. Alle waren aufmerksam, haben nur darauf gewartet, dass es weitergehen soll. Und in dem Moment, wo, oder in der Situation, wurde es aufgelöst, weil eine Person meinte, fang du doch an, am Tisch.
Ja.
Und dann war es klar. Aber es war halt nicht klar, wer als nächstes kommt. Und dann habe ich mir während die Bestellung
immer im Uhrzeigersinn oder so, also immer in der Reihe, wie man sitzt, eigentlich.
Ja, aber das, ob das jetzt mit oder gegen den Uhrzeigersinn ist, ist ja jetzt auch nicht festgelegt,
ja,
zwangsweise.
Manchmal, ja.
Und dann sitze ich dann immer und gucke diese Person ganz aufmerksam an und versuche genau den richtigen Moment zu treffen, wo die fertig ist
das
mit
ist,
Schreiben.
Wenn sie sich anguckt.
Aber dann weiß die ja nicht, wo sie hingucken soll.
Die macht das mit Blickkontakt. Das
können aber ja nicht
so,
alle gut.
Dass sie Blickkontakt nehmen. Und das ist sehr eindeutig. Es gibt aber Sachen, denen es nicht klar ist. Und was ich sehr häufig mache, ist, ich muss auf jeden Fall als Letztes bestellen, weil ich dann noch Zeit habe, mich zu entscheiden. Weil ich bis zur letzten Sekunde verzweifle.
Oh Gott, bist du einer dieser schlimmen Menschen, die auch dann immer noch mit offenem Menü da
ja, klar,
sitzen?
Auf jeden
oh
Fall.
Nein, dann können wir niemals zusammen essen gehen, weil
haben
ich
wir schon gemacht.
Ich brauche ja, jetzt müssen wir aufhören damit, weil ich brauche diesen Moment, der ist mir persönlich super wichtig,
dass alle die Karten zu haben.
Ja, weil das ja das Signal ist, dass man kommt, wenn es keinen Order
ja,
Cube
die werden
gibt.
Bei mir werden die irgendwann unruhig, weil es zu lange dauert.
Und alle
so.
Beteiligten bestimmt
nein,
auch.
Nein, aber das ist auch
die
so. Nee, ist es auch so. Nein, was ich inzwischen häufig mache, es gibt ja auch mit Menüs, die klappt man gar nicht zu, weil die liegen da als Servierte, hätte ich fast gesagt. Was ich häufig mache, ist, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nie entscheiden. Und dann klappe ich zu, weil ich natürlich die Regel kenne.
Ja. Und dann machst du wieder auf. Das
und
ist
dann
in
mache
Ordnung.
Ich wieder auf.
Das ist in Ordnung.
Und was ich inzwischen häufig mache, ist auch, dass ich, darauf kann ich mich ganz gut verlassen. Ich habe dann 3 oder 4 Sachen, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann kann ich mich aber darauf verlassen, dass in dem Moment, wo ich gefragt werde, mich entscheide.
Dann weißt du, was das Richtige ist.
Da ist so eine große Sicherheit dann in mir, wo vorher so eine große Unsicherheit war. Das ist Magie. Und was, wenn es aber ganz kritisch ist, dann ist es wirklich so, dass ich dann sage, alles klar, ihr alle zuerst, ich brauche noch. Oder mach du. Dann teile ich zu. Dann zeige ich mir mit dem Finger auf Leute.
Das ist auch hilfreich. Das ist natürlich
und nehme das einfach in die Hand und ziehe das. Moderiere das. Wenn die kellnernde Kraft das nicht gut macht, dann überspringe ich in die Bresche.
Mhm.
Das habe ich auch einfach Übung drin, solche Sachen zu. Und dann nehme ich mir die Zeit und grüble nochmal und stelle mir dann immer vor, ich stelle mir dann immer die Gabel vor, die zu meinem Mund geführt wird. Und stelle mir vor, was in meinem Kopf passiert. Und während ich esse und da so komme ich dann auch dahin.
Das klingt interessant und kompliziert.
Ich frage auch oft.
Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, dass du dann immer enttäuscht bist, wenn die Leute dir da keine adäquate Antwort drauf geben können.
Kompetente Leute im Service sind so gut. Hast du ja auch gesagt, du warst mal begeistert von der tollen Kellnerin.
Die angezündete Kellnerin. Aber ich glaube, wenn ich selber Gastronom wäre, also ein Essensetablissement betreiben würde, dann würde ich eine extra Kraft einstellen, die nicht selbst kellnert, sondern bei der Bestellungsaufnahme beim Kellner steht und moderiert.
Ja.
Und sagt, jetzt sagst du bitte zuerst, was du essen möchtest. Okay, als nächstes bist du dran. Gibt es noch irgendwelche extra Wünsche? Nein? Okay, dann geht's da weiter.
Ich habe gestern, saß ich abends noch in der Bar, länger.
Bis 2:30, nee, um 2:30 warst du zu Hause.
Und dann war unsere Bestellung schon einige Zeit aufgegeben, aber kam nicht. Aber es war noch nicht so, dass ich irgendwie das, manchmal ist man ja sich unsicher, ob
vielleicht
sie vergessen wurde.
Vergessen,
und wenn es vergessen wurde, dann würde ich immer sagen, ist gar kein Problem, wenn sie vergessen wurde. Ich wollte auch nicht drängeln, ich wollte nur sicher gehen, dass sie nicht vergessen wurde.
Verstehe ich.
Und das ist aber schwer zu kommunizieren. Und ich spürte, wie es neben mir, wie die Unruhe
der anderen Leute,
wurde,
die nicht so, ja.
Und ich hatte gehofft, ich meine, nein, das ist gerade voll, die sind mega am Tun und so weiter. Das ist, auf jeden Fall haben die das im Blick und so. Und dann hat er aber was gesagt. Und ich habe es gemerkt, dass es diese Situation gab und ich bin in mich zusammengesackt und habe mich verkrochen in meinem Arm. Ich habe meinen Kopf in meinen Arm auf dem Tisch verkrochen. Es war richtig, ich konnte es nicht aushalten. Ich hasse das so sehr. Und dann hat er die Hand auf meinen Rücken gelegt, als sie weg war, hat auf die Schulter geklopft, hat gesagt, du musst dich nicht schämen. Da habe ich gesagt, doch, tu ich aber. Für dich.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich komplett.
Oh, ja. Okay.
Mit genannten Gefühlen gehen wir aus dieser aus dieser Folge raus. Überlegt mal, ob ihr, wenn ihr ein eigenes Etablissement betreibt, ob da man vielleicht Leute auf 450-Euro Basis vielleicht einstellt, die nur dafür da sind, Bestellungen zu, also einerseits Bestellungen zu moderieren und die man dann auch ansprechen kann in genau solchen Fällen. Dass man sagt, ey, sorry, du, jetzt muss man irgendeine.
So ein Mittler.
Ja, man braucht so einen Mittler, so ein.
Aber das kann doch die Servicekraft selber sein.
Nee, die muss vielleicht sich auf andere Sachen. Nein, müssen sich auf andere Sachen konzentrieren. Die,
was denn?
Dass sie zum Beispiel die Bestellung richtig aufnehmen. Bei mir zum Beispiel gestern wurde Tzatziki vergessen.
Sapalot.
Muss ich Bescheid sagen.
Wir haben Sour Cream bestellt extra. Mhm. Beide. Mhm. Zu zweit, also zwei Personen haben das bestellt und haben es in einem Topf bekommen.
Ist doch süß.
Ja, aber auch schwierig.
Wieso?
Erstens weißt du nicht, ist das jetzt wirklich die Person für zwei, aber in einem Topf, weil so viel war es nicht.
Ja, Person hast du gesagt. die Person für zwei.
Und dann ist es natürlich auch mit dem Teilen. Es ist nicht so angenehm. Events. Aber eigentlich mag ich das auch. Die Bratkartoffeln.
Hä, Moment, haben wir hast auch. Du ein Problem mit Teilen?
Nee, aber nicht grundsätzlich, ich nicht. Aber ich fühle mich dann, wenn ich nehme, weniger wohl.
Weniger frei in der Menge und so, weil du Sorge hast, dass du zu viel.
Vielleicht findet das, ja, genau.
Okay. Jetzt hat die zweite Hälfte doch so lange gedauert wie die erste.
Aber das ist auch ein Riesenthema. Es können noch Stunden weitergehen. Restaurantbesuche.
Vielleicht beim nächsten Mal alles mehr Restaurants. Hatten wir vielleicht schon. Ich habe auch echt ein bisschen Sorge, dass es irgendwann soweit ist. Ich habe schon vor einiger Zeit versehentlich bei Instagram ein Werbebild sozusagen hochgeladen, was ich auch schon mal hatte. Habe ich erst später gemerkt. Ups.
Sagt uns da draußen Bescheid, wenn wir aufhören sollen.
Aufhören?
Ja, wenn wir nichts mehr Neues zu sagen haben, wenn wir durch sind.
Also generell, wenn wir leer gesprochen sind.
Bevor wir schlecht werden, hören wir auf. Oder wenn wir gerade dabei sind, schlecht zu werden.
It's better to burn out than to fade away.
Genau.
If it's too hot, get out of the kitchen. Nee, wie heißt das?
Aber Moment mal. It's better to burn out than to fade away. Ich würde sagen, die allermeisten Menschen halten sich nicht an diese Weisheit.
Nein.
Sonst gäbe es viel mehr Suizid in den
Stirb jung, stirb so früh es geht, stirb jung, am besten vor der Pubertät. Da halten sich die meisten Leute auch nicht dran.
Da halten sich die meisten nicht
dran. Das ist witzig.
Ich möchte auch nicht dazu aufrufen, dass die Leute sich selber das
mir vor kurzem das erste Live-Album der Toten Hosen als Platte gekauft.
Ja.
Von 1987. Und das ist ganz, ganz cool aufgemacht mit so ganz vielen Fotos von der Live-Tour und irgendwelchen Headlines, die Toten Hosen diskreditieren als Saufproleten, was ja nicht ganz außer Luft gegriffen ist, aber die sind damit halt so ein bisschen selbstironisch umgegangen und dann haben sie halt so geschrieben, bei wem sich alles bedanken, der ganzen Crew, den Fans und bla 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 und am Ende steht da halt sowas wie Die Young oder No Future Die Young oder so und dachte ich, ey Leute, ihr seid jetzt alle über 60.
Also das ist auch der Re-Release.
Nee, das war kein Re-Release. Das war eine gebrauchte von 1987.
Ja, haben sie sich auch nicht dran gehalten.
Da haben sie
sich
auch nicht dran gehalten.
Die wollen alle Fade Away machen.
Die faden alle away.
Da
burnt selten jemand.
Hier, guck mal, da werden so markige Parolen geklopft, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind die meisten Leute doch nicht bereit.
Zu sterben.
Zu sterben. Was ist da los? Lasst euren Worten nochmal Taten folgen.
If you can take the heat, get out of the kitchen. So heißt das Ding.
If you can't take the heat, ja.
Aber das ist, du hast es jetzt britisch und ich...
Weil ich can tatsächlich verstanden habe und nicht can't.
Naja, okay. Und dann sagst du can't.
Ja, um es eindeutig zu machen. Weil Khan sagt
man nicht. Khan sagt man nicht, das stimmt.
Außer man ist Captain Kirk und schreit auf der Brücke.
I can't do this. Nun denn, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Eine konzentrierte und dann doch nicht mehr so konzentrierte Folge. Sie war wieder lang. Ich gehe jetzt gleich ins Bett und ich kann vermelden, heute am 1. Mai, kurz bevor wir diese Folge aufhören, hat im Halbfinale der Champions League Borussia Dortmund PSG Saint-Germain mit 1:0 besiegt.
Zu Hause?
Ja, ich glaube schon, zu Hause.
Respekt dafür.
Respekt dafür. Und das sieht viele nicht.
Nachdem sie vorher völlig krass in der Bundesliga untergegangen sind.
Ja.
Das ist eine absolute Wundertüte, diese Mannschaft.
So ist es. Wir verfolgen das weiter.
Das war natürlich wichtig, dass wir euch diese Information jetzt noch an dieser Stelle.
Naja, es ist super aktuell. Wenn jetzt Angela Merkel von Aliens zerfetzt worden wäre und das hätte in der Postnachricht gestanden, hätte ich es ja auch erzählt. Oder du. Nur ich, weil du hast ja deinen Flugmodus an, hoffe ich.
Ja. Es wird immer besser. Die Tode von Merkel.
Wenn ihr...
Es geht wirklich sehr viel um Tod in dieser Folge. Jetzt ist,
jetzt
ist es wirklich...
Alles über den Tod?
Alles über den
Geil.
Tod.
Geil.
Oder alles über Tode, über verschiedene Tode, alles über diverse Tode.
Wir überlegen uns das noch. Wenn ihr gerade joggen seid, haltet durch, ihr schafft das. Ihr seid stärker als die Schmerzen in euren Schienbeinen oder Knien. Bis zum nächsten Mal. Die beleuchteten Brüder sind raus und sagen, gehabt euch wohl.